glaube, entstanden ist das Ganze dadurch, dass Peter und ich ein Bier getrunken haben und ich mich gefragt habe, was könnte ich eigentlich Sinnvolles beisteuern zu diesem Podcast? Und das Einzige, wovon ich eigentlich so wirklich Ahnung habe, ist REST und der Architekturstil, der dahinter steckt. Es ist ein Kaninchenbau und je tiefer du in diesen Kaninchenbau gehst, desto akademischer wird's und desto praxisferner wird's dann teilweise auch. Ja, ich dachte, es wird akademisch, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es philosophisch wird.
Revision 630.
Diese Revision von Working Draft wird euch präsentiert von eurem Support auf Social Media. Working Draft ist auf Twitter bzw. X unter dem Handle Working Draft Present. Working Draft in einem Wort und auf Mastodon ebenfalls als Working Draft auf podcast.social. Und auf Mastodon ebenfalls als Working Draft auf podcast.social. Uns dort zu folgen informiert euch am allerschnellsten über neue Folgen und auch für Nachfragen, Feedback und Ideen sind das die allerbesten Kanäle. Über den einen oder anderen Boost oder Retweet freuen wir uns natürlich auch. Danke für eure Unterstützung.
Wir sind heute zu dritt. Da wäre aus dem Team einmal der Peter.
Moin, moin.
Ich bin der Shep und das bedeutet, wir haben einen Gast und zwar den Marvin. Hallo Marvin.
Moin.
Moin. Marvin, du warst noch nie bei uns und wir wollen dich kennenlernen. Wer bist du? Was machst du? Erzähl mal.
Also ich meine, ich höre euch ja schon seit Jahren, deswegen ist es frech, dass ihr mich nicht kennt. Nein, ich bin Marvin Lux, ich bin Berater bei Holisticon, das ist eine Technologieberatung aus Hamburg, die Kunden bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsmodelle unterstützt und der Name sagt es irgendwie schon, ne? Wir betrachten das Ganze so ein bisschen ganzheitlich, das heißt, wir begleiten unsere Kunden eben nicht nur bei der technischen Umsetzung, sondern auch so auf strategischer und organisatorischer Ebene. Und ich bin in dem ganzen Kontext, wie gesagt, als Berater unterwegs mit Schwerpunkt auf Frontend-Architektur. Unterstütze meine Kunden dann eben vor allem darin, gute Entscheidungen zu treffen in ihren Projekten. Und darüber hinaus bin ich seit 25 Jahren irgendwie im Web unterwegs und mache Dinge fürs Web. Hat angefangen damit, dass mein Vater mir Frontpage 97 mitgebracht hat. Und dann so der ganze Bums um Spacer-GIFs und jQuery und Tabellen-Layouts, bisschen PHP, Backbone-JS und so. Und dann bin ich irgendwann bei Angular.js gelandet, Angular React und so weiter. Und dann sind wir auch irgendwann in der Gegenwart. Und dazwischen sind bestimmt ein paar Technologien, die ich nicht öffentlich zugeben möchte.
Ja, das hört sich doch super an. Und wir wollen gar nicht zwangsläufig über konkrete Technologien oder Frameworks sprechen, sondern glaube ich eher über etwas high-levelig wollen wir vor uns hin philosophieren, oder? Das ist der Plan.
Ja, also das kann ich auf jeden Fall, ja. Also ich glaube, entstanden ist das Ganze dadurch, dass Peter und ich ein Bier getrunken haben und ich mich gefragt habe, was könnte ich eigentlich Sinnvolles beisteuern zu diesem Podcast? Und das Einzige, wovon ich eigentlich so wirklich Ahnung habe, ist REST und generell der Architekturstil, der dahinter steckt. Da steckt ganz viel so Web-Fundamentals drin. Warum ist das Web so, wie es ist? Und warum entwickeln wir fürs Web? Und warum entwickeln wir manchmal Dinge, die vielleicht nicht fürs Web passen? Darüber könnte ich, wie gesagt, jetzt bestimmt ein paar Stunden monologisieren, aber ich glaube, es ist interessanter, wenn wir uns darüber unterhalten.
Ja, das ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, das ja eigentlich, ich würde sagen, auf den ersten Blick gar nicht so komplex erscheint, aber wenn man wenn man anfängt, sich da so ein bisschen reinzugraben, dann ist das ja so ein Kaninchenbau letztendlich, ne?
Ja, es ist ein Kaninchenbau und je tiefer du in diesen Kaninchenbau gehst, desto akademischer wird's und desto praxisferner wird's dann teilweise auch. Also ich erwische mich häufig in Projekten, dass dann so zwei Herzen irgendwie in meiner Brust schlagen und ich dann denke so, einerseits, wenn man es wirklich richtig machen wollte, müsste man es so machen. Und wenn ich mir jetzt die Realität anschaue, dann müsste man ganz pragmatisch sagen, nee, mach mal andersrum. Ja. Das ist gerade irgendwie im Kontext von REST so, aber
ich glaube, ja. Es gibt auch im Grunde, also gibt es irgendeine REST-API, die wirklich pur, sozusagen nach der puren Lehre funktioniert? Also Genau, also ich weiß es nicht, vielleicht hast du mal sowas implementiert, aber also
ja, und es wurde auch wieder aufgebaut aus der Applikation, ja. Das war sehr enttäuschend. Das Spannende ist ja, eine API kann nach REST-Prinzipien gestaltet sein. Das, was dir tagtäglich begegnet, was wirklich REST ist, ist halt das Internet. Also wenn man jetzt mal so ein bisschen den Bogen schlägt, ganz zum Anfang, dann hat sie so diese Namen wie Roy Fielding, Tim Berners-Lee haben sich Ende der 90er hingesetzt und mal so ein bisschen, wie man das gerne in Projekten macht, im Nachhinein dokumentiert, was sie da eigentlich gebaut haben. Mhm. Der Tim Berners-Lee hat auf der Website vom W3C ein paar Design-Notes hinterlassen, wo es so um die Qualitätsmerkmale und Designprinzipien geht, die hinter dem Web stehen. Und der Roy Fielding, der hat damals, ich glaube, der war Vorsitzender der Apigee Foundation und hat bei diesen vielen grundlegenden Technologien, HTTP und so weiter, mitgewirkt bei der Spezifikation.
Was ist die Apigee Foundation? Magst du da nochmal kurz sagen? Nur ein Einsatz.
Apigee ist so eine Open Source Foundation, die hat zum Beispiel einen Apigee Web Server definiert. Okay.
Apigee, genau. Ja. Ich hatte Apigee, also so.
Das war ein Spielehersteller.
Okay, nee, dann
Apigee. Auch cool. Da hat er, glaube ich, aber nicht gearbeitet. Nee. Genau, und der hatte seine Dissertation ja über, im Prinzip hat er seine Dissertation darüber geschrieben, wie das Web funktioniert. Also der hat gesagt, es gibt eine Reihe von verschiedenen Architekturstilen und das Web ist aber, also für das Web gibt es eigentlich nicht den Architekturstil bislang und er ist hingegangen und hat sich hingesetzt und den definiert. Also er hat aufgeschrieben, welche Eigenschaften quasi dieser Architekturstil erfüllt oder verfolgt, unter welchen Constraints der quasi definiert ist, also was quasi die Leitplanken sind, die das Ganze definieren. Und so hat er im Prinzip im Nachhinein formalisiert, wie das Web eigentlich funktioniert. Und wenn man das Web jetzt als Entwicklungsplattform betrachtet, so wie man zum Beispiel iOS oder irgendwie Windows als Entwicklungsplattform betrachtet oder vielleicht irgendwelche IoT-Sachen, von denen ich keine Ahnung habe, dann entwickelt man seine Applikation ja immer für eine Plattform. Und damit, wenn man sich quasi auf Linie dieser Plattform befindet, also quasi nicht gegen die Plattform arbeitet, sondern sie quasi zu seinem Vorteil nutzt, dann erbt man ein Stück weit eben doch die Eigenschaften dieser Plattform. Und das ist genau das, was dann REST quasi so interessant macht, weil man jetzt sagen kann, wenn ich verstehe, welche Designprinzipien und vor allem auch welche Ziele eigentlich hinter der Webarchitektur stecken, und wenn ich sage, ich möchte eine Applikation für das Web bauen, dann muss ich mich halt fragen, mit welchen Zielen baue ich eigentlich meine Applikation. Und wenn ich ähnliche Eigenschaften verfolge, wie sie das Web aufweist, nämlich zum Beispiel, dass sie sehr interoperabel ist, dass sie evolvierbar und langlebig ist, dann profitiere ich eben davon, wenn ich auch möglichst auf Linie dieser Designprinzipien arbeite. Ich kann auch davon abweichen, kann ganz andere Sachen machen, kann mich auf andere Eigenschaften fokussieren. Dann nützt mir die Webplattform halt nicht ganz so viel. Es kann trotzdem sinnvoll sein, fürs Web zu bauen, aber dann schenkt mir das Web quasi nicht so viel, wie es das tut, wenn ich eben auf dieser Linie arbeite.
Müssen wir vielleicht nochmal kurz sagen, wofür REST, die Abkürzung, wofür die steht?
Das steht für Representational State Transfer. Und das hilft einem überhaupt nicht weiter. Ja. Ich mache mal ein Beispiel. Also, wenn ich sage, ich möchte ein Produkt kaufen auf einer E-Commerce-Website, dann tippe ich in meinem Browser eine URL ein und ich bekomme vom Browser ein Dokument zurückgeliefert und darin sind halt irgendwelche Hypermedia-Controls, also Links und Formulare. Und jetzt kann ich über diese Hypermedia-Formulare und Links eben mich durch diese Seite, diese Applikation bewegen und irgendwie mein fachliches Ziel verfolgen, Produkte zum Beispiel zu bestellen. Und das Einzige, was ich dafür eigentlich wissen muss, ist, ich brauche die Einstiegs-URL und ich muss wissen, wie ich mit diesen Hypermedia-Controls umzugehen habe. Und wir Menschen können das halt irgendwie machen, weil wir, wenn wir ein Suchformular sehen, wissen, was wir damit umzugehen haben. Und eine REST-API funktioniert im Prinzip auf sehr, sehr ähnliche Art und Weise. Also ich habe nur eine Einstiegs-URL und die liefert mir jetzt eine Response vom Server zurück und in dieser Response sind halt Hypermedia-Controls kodiert, in welchem Format auch immer, die mir sagen, wie ich von dieser Ressource quasi weiter navigieren kann. Also welche Möglichkeiten habe ich jetzt gerade an der Stelle, wo ich bin. Und wenn ich mit zum Beispiel eben so einem Suchformular interagiere, dann schicke ich ja einen Request wieder an den Server und er liefert mir eine neue Response, wo dann beispielsweise Links zu den Suchergebnissen drin sind. Und der große Knackpunkt dabei ist jetzt, dass in einer klassischen Web-Applikation geht der Server hin. In dem Server ist die Fachlichkeit kodiert. Ne? Also der weiß über Produkte Bescheid, der weiß über Produktkategorien Bescheid, Filtermöglichkeiten, was für Eigenschaften an so Produkten hängen. Also im Prinzip die ganze fachliche Domäne. Und das, was jetzt zwischen dem Menschen und diesem Backend, sage ich mal, passiert, das kann diese Fachlichkeit nicht abbilden. Also nicht, wenn wir von einer Website reden. Das heißt, was der Webserver macht, ist, der übersetzt eigentlich diese fachlichen Konzepte in eine HTML-Seite beispielsweise. Wenn wir jetzt mal ganz klassisch denken. Also aus dem Produktnamen wird jetzt eine Überschrift erste Ordnung, aus irgendwelchen Produkteigenschaften wird eine Definition List und so weiter und so fort. Und die Rückübersetzung in die eigentliche Fachlichkeit, die passiert dann in unseren Köpfen. Na, also ich sehe eine Seite und ich weiß genug über die Fachlichkeit des E-Commerce, um zu interpretieren, dass ich mir gerade ein Produkt anschaue. Alles, was zwischen Server und meinen Augen passiert, ist halt runtergebrochen auf irgendwie ein generisches Format, was die zwischengeschalteten Systeme verstehen. Also der Browser versteht, kann HTML interpretieren, die ganze Infrastruktur zwischen Browser und Server, also irgendwelche Firewalls und Gateways und keine Ahnung was, verstehen halt, wie sie mit HTTP umzugehen haben. Sie verstehen aber nichts von der Fachlichkeit und das müssen sie auch nicht, weil ich der Mensch derjenige bin, der es eben interpretiert und versteht. Und den Vorteil hast du auf Ebene von REST eben nicht. Also da ist eigentlich, da kommt JSON an und jetzt muss ich im Client wieder dekodieren, was dieses JSON denn fachlich bedeutet. Also die Semantik geht quasi verloren auf der Ebene. Sogar noch ein Stück weit mehr, als das zum Beispiel bei HTML tut, weil HTML hat zumindest Dokumentsemantik. Ne? Da habe ich eine Dokumentenhierarchie, einen Outline und so weiter. Und ich kann zumindest sagen, eine Überschrift ist vermutlich wichtiger als irgendwie der Text oder so. Wenn ich das Ganze jetzt aber in JSON, zum Beispiel in reines JSON übersetze, dann geht eigentlich sämtliche Semantik verloren. Ich habe eigentlich nur noch Syntax und weiß, was Key-Value-Paare sind. Und der spannende Punkt ist jetzt, und dann wird es halt wirklich akademisch, wie kann ich vielleicht auch ein Stück weit diese Semantik transportieren?
Ja, ich wollte es gerade sagen, eigentlich kann man das Ganze ja als eine Art verlustbehafteten Datenübertragungsmechanismus betrachten, weil die Informationen kommen ja rüber, aber halt im Zuge des Übersetzens in diese andere Form, also von irgendwie der Fachlichkeit auf dem Server in JSON, HTML, was auch immer. Also ne, die Informationen sind ja nicht weg, sie sind halt nur jetzt auf andere Weise aufbereitet, so dass das möglicherweise nicht mehr ohne weiteres reversibel ist, was wiederherzustellen ist.
Du brauchst eigentlich einen Parallelkanal, ne? Also entweder habe ich Backend und Frontend selber in der Hand und habe beides programmiert und darüber ergibt sich dann der Schulterschluss quasi. Oder ich rede halt mit meinen Kollegen oder es gibt halt nebenher Dokumentation, die das irgendwie abbildet. Ne? Also in Schnittstellen, in der APIs geht es ja oft darum, einen Contract zu definieren. Zwei Systeme reden miteinander und müssen sich darauf einigen, was das, was sie austauschen, eigentlich bedeutet und wie sie miteinander kommunizieren. Und das kann sehr, sehr implizit passieren, indem einfach zwei Menschen miteinander zusammenarbeiten und sich mündlich auf irgendwas einigen. Oder ich stocher so lange in irgendeiner API rum, bis sie das tut, was ich gerne möchte. Das kann so bei großen öffentlichen APIs, wie zum Beispiel die von GitHub oder sowas, natürlich auch so aussehen, dass einfach sehr viel Dokumentation und vielleicht auch schematische Beschreibung dieser API da ist, sodass ich als Mensch diese Dokumentation oder diese Spezifikation halt parsen kann, ne, also händisch parsen kann mit meinem Kopf und dann eben einen entsprechenden Client kodiere.
Ja, naja, oder halt eben weder Mensch noch Maschine, sondern halt den Hybriden. Also ich finde ja bei dieser Diskussion des verlustbehafteten Datentransportierens ist ja ein weiterer Player, der, sagen wir mal so, in diesen akademischen Überlegungen gerade diesen alten ja keine Rolle spielt. Da könnten ja unsere Freunde von der künstlichen Intelligenz auch reinreiten. Die haben ja sozusagen Aspekte von beidem in sich drin. Die haben ja einerseits dieses Maschinenlesbare und die können halt irgendwie auch sicherlich ein JSON-Dokument konsumieren und produzieren. Aber die könnten ja auch sozusagen als Computer eine für Menschen geschriebene Spezifikation wie die GitHub-Dokumentation ja auch, sagen wir mal, lesen und sozusagen verwenden, um diese semantische Rückwicklung wieder herzustellen. Also das ist jetzt wirklich auch so ein bisschen akademisch, aber ich meine halt eben sozusagen, diese Übersetzung ist halt definitiv one way und das geht halt maschinenlesbar nicht wieder zurück. Das stimmt halt jetzt so seit einiger Zeit, glaube ich, so nicht mehr, weil auf genau solche Probleme könnte man ja ganz wunderbar die künstlichen Intelligenzen draufwerfen. Dafür sind die ja ganz gut geeignet.
Das ist spannend, dass du das mit reinbringst. Also ich bin überhaupt kein Experte, was so alles das angeht, was in Richtung Large Language Models und so weiter geht. Aber es gibt ja noch, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt, ich glaube, also so Oldschool-Künstliche Intelligenz, sage ich mal. Also was man sehr, sehr lange ja versucht hat, ist, alles Wissen strukturiert irgendwie abzubilden. Also ja, da hat man dann große Ontologien geschrieben in RDF und OWL. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Das ist so, da sind wir in einem ganz anderen akademischen Bereich. Also alles, was in Richtung Semantic Web ging, das ist dann so in den 90er, 2000ern, war das die große Hoffnung, dass man damit halt irgendwann in der Lage sein würde, autonome Agenten quasi zu befüttern, die dann eben basierend auf diesen Ontologien Zusammenhänge verstehen und autonom Entscheidungen treffen können und so weiter. Das war ja sehr, sehr lange der Ansatz, bis dann irgendwann dieser Ansatz mit neuronalen Netzen und antrainierten Large Language Models quasi rechts überholt hat, ne? Und gezeigt hat, dass andere Ansätze vielleicht besser funktionieren.
Weiß ich nicht. Also ich würde ja sagen, vor den Large Language Models hat ja diesen Job dieser Interpretation wurde ja tatsächlich von so Systemen tatsächlich auch geleistet und wird, würde ich mal behaupten, immer noch geleistet, besser als von den Large Language Models, wenn du dir halt so ein Konstrukt wie die Google-Suche anschaust. Mhm. Die macht das ja auch. Ne? Das ist halt, sagen wir mal, zumindest die Kernidee gewesen. Das wird jetzt ja heutzutage auch mit Large Language Model gewürzt und das wurde ja auch schon sehr lange mit Social Media und irgendwie so dem PageRank und Ähnlichem mit unterstützt. Aber die Idee war ja auch da immer sozusagen die gleiche. Aus den Servern fallen irgendwelche strukturierten Daten raus, die werden dann zu HTML ruiniert und dann möglichst gut wird da die Information wieder rausgekramt, um halt zu erkennen, du bist ein Produkt, du versuchst mir ein Auto zu vermieten und du vercheckst mir eine Versicherung. Also das sind ja alles so diese Wege, wo tatsächlich die Maschinen diesen Schritt zurück wieder schaffen.
Ja, und das Spannende daran ist jetzt, bevor diese Large Language Models kamen, hat Google halt versucht, eben diese Seiten zu interpretieren, wie sie das auch immer machen. Und damit du als Webseitenbetreiber Google dabei unterstützen kannst, wurde dann sowas entwickelt wie schema.org und diese Microformats, wo ich dann quasi mein HTML anreichere mit genaueren semantischen Informationen. Und genau dahinter stecken ähnliche Technologien, also teilweise die Technologien, die auch im Rahmen des Semantic Webs halt definiert wurden, wo ich eben mit RDF so Subjekt-Prädikat-Objekt-Konstrukte aufbaue und dann angewandt jetzt auf meiner HTML-Seite sagen kann, dieses Formular ist das Bestellformular beispielsweise. Und wenn man auf schema.org geht, sieht man halt so ein ganzes Vokabular und dieses Vokabular ist eigentlich nichts anderes als so eine Ontologie, von der ich vorhin gesprochen habe. Und jetzt nochmal bezogen auf das, was wir gerade eingangs gesagt haben, ist das eigentlich genau dieser semantische Contract, ne? Also da hat sich jemand hingesetzt und gesagt, ich habe hier ein Vokabular und das hilft mir eben nicht nur die Dokumente-Semantik quasi zu transportieren, sondern darüber hinaus auch eine andere fachliche Semantik, die HTML mir out of the box nicht bietet. Das funktioniert halt nur bis zu einem gewissen Punkt, ne? Also der Vorteil ist, dass ich mit Schema.org ein Vokabular habe, auf das sich sehr viele Leute einigen können und von wo Leute sich dann ein gemeinsames Verständnis erarbeiten können. Aber wenn ich Spezialfälle habe oder so, bricht es halt am Ende wieder, ne? Oder im Detail weiß man dann vielleicht doch nicht genau, ob das jetzt genau das gleiche Konzept ist oder vielleicht doch etwas gewandeltes so. Aber das sind genau die Ansätze, die eben da waren, um diese semantische Lücke zu überbrücken, bevor eben andere Themen aufkamen,
ja. Ja, aber definitiv der Oldschool-Ansatz, der sozusagen die Wahrheit in der Maschine sucht und wo es halt tatsächlich diese wohl definierten Schnittstellen halt eben braucht, damit mit den Mitteln von damals das halt verstanden werden kann, wo man nicht heutzutage einfach sagen kann, nee, schmeiß Grafikkarten drauf und dann geht das schon irgendwie.
Mir blutet dabei immer so ein bisschen das Herz, weil in diesen ganzen Technologien so viel Potenzial steckt, das aber eigentlich nie wirklich ausgenutzt wurde. Also wenn wir nochmal ein bisschen zurückgehen zu was sind so die Grundelemente der Webarchitektur, dann hast du, also erstmal stecken dahinter ja so ein paar Designprinzipien. Zum Beispiel ist das Web grundsätzlich erweiterbar. Ne? Also ich habe verschiedene Technologien und die können kontinuierlich weiterentwickeln. Das zahlt eben auf diese Interoperabilität, also ist weiterhin abwärtskompatibel, aber gleichzeitig evolvierbar. Ne? Also es kann weiterentwickelt werden, ohne dass Dinge kaputt gehen. Ich habe da drin das Tolerant-Reader-Prinzip, dass ich auch Dinge übermitteln kann, die der Client vielleicht nicht versteht und dann einfach ignoriert. Das kennen wir auch aus CSS oder HTML. Und ein weiterer Punkt ist Modularität, dass Dinge unabhängig voneinander sich weiterentwickeln können. Es gibt ja das Konzept von orthogonalen Spezifikationen. Das heißt, ich habe Dinge, also Spezifikationen, die unabhängig voneinander existieren, aber miteinander funktionieren. Also CSS zum Beispiel ist eine Sprache, mit der ich quasi Design definieren kann, Style-Sheets definieren kann. CSS ist aber nicht spezifisch für HTML entwickelt worden, sondern ich kann mit CSS zum Beispiel auch XML gestalten. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran erinnern kann, aber es war mal. Also, und andersrum ist es denkbar, dass ich in HTML in einer Class, in einem Class-Attribut keine CSS-Klassen referenziere, sondern vielleicht irgendeine andere Style-Sheet-Sprache, die es irgendwann einmal geben wird. Das heißt, diese Spezifikationen existieren grundsätzlich zu einem gewissen Grad unabhängig voneinander und sind unabhängig voneinander evolvierbar. Und eine weitere Spezifikation, die eigentlich eine der wesentlichen Spezifikationen des Webs ist die URI-Spezifikation, womit ich Dinge im Web global eindeutig identifizieren kann. Also nicht nur im Web, sondern eigentlich sogar über das Web hinaus. Und auch da, rein theoretisch, ist es denkbar, dass die URI-Spezifikation durch irgendwas anderes abgelöst wird und HTML und CSS nur bedingt davon betroffen werden. Also du hast viele verschiedene Spezifikationen, gerade im W3C-Umfeld, die so Synergieeffekte erzeugen, wenn sie irgendwie miteinander in Verbindung kommen. Und wenn wir jetzt nochmal auf RDF zurückkommen, wie gesagt, das Thema mit Schema.org und Microformats und so weiter, da werden URIs zum Beispiel benutzt, um Konzepte eindeutig zu identifizieren. Also ich habe dann zum Beispiel das Konzept eines Produkts und ich habe das Konzept eines, sagen wir mal, eines Datenblatts. Und dazwischen habe ich vielleicht eine Beziehung, die sagt, das ist das Datenblatt für dieses Produkt. Und all diese Konzepte und auch die Beziehung zwischen diesen Konzepten werden über URIs eindeutig identifiziert. Und so kann ich dann so einen Graphen machen. Ne? Also es ist im Prinzip eine Technologie, um Graphen zu bilden, wo ich mich dann von einem zum nächsten hangeln kann. Marvin Lux ist Berater bei Holisticon. Holisticon ist eine Firma in Hamburg. Holisticon hat so und so viele Mitarbeiter und so weiter und so fort. Jetzt verhaspel ich mich gerade so ein bisschen.
Nein, das ergibt alles sehr viel Sinn.
Ja. Worauf ich hinaus, genau, mir blutet eben manchmal das Herz, weil das Potenzial dieser Spezifikationen oder dieser Technologien, die da sind und auch omnipräsent sind und eigentlich sehr, sehr einfach genutzt werden kann, auch eine Eigenschaft des Webs, dass die Eintrittsbarriere, diese ganzen Technologien zu nutzen, sehr niedrig ist, dass dieses Potenzial nicht ausgeschöpft wird und stattdessen dann teilweise wegabstrahiert wird oder durch andere Dinge einfach verdrängt wird. Ne?
Ja, naja. Das Problem mit solchen Sachen ist halt eben, diese exakten Spezifikationen funktionieren halt dann ganz gut, wenn es halt alle richtig machen. Und ja. sobald das halt eben nicht mehr der Fall ist, ist das halt eben etwas knifflig, zumal du ja hier in einer rein digitalen Domäne bist, wo du halt nicht irgendwie so wie bei deinen, keine Ahnung, analogen Schaltkreisen oder so sagen kannst, ne, Spannung Pi mal Daumen passt schon. Das ist ja wirklich rein digital und das ist sehr viel XML da drin und das ist halt eben alles extrem, extrem gnadenlos. Und wenn das halt mit Menschen in Kontakt kommt, die, sagen wir mal, nicht so drauf sind wie wir, sondern die halt auch mal was Wichtigeres zu tun haben, als über XML-Spezifikationen zu philosophieren.
Die nicht so ideologisch unterwegs sind, meinst du?
Ja, was jetzt sehr wertend, ne? Aber sagen wir mal so, die halt sagen, ah, weißt du, da ist ein Komma, das passt schon. Ne? Und wo halt eben der XML-Parser anderer Meinung ist. Und das ist halt eben, sagen wir mal, relativ schwer, wenn du halt so in dieser konzeptuellen Welt unterwegs bist, wo es keine Fehler gibt, aber wo du halt sozusagen als fachliche Domäne ausschließlich Sachen hast, die Menschen interessieren, die halt dauernd Fehler machen. Ne? Da hast du halt so diesen Mismatch und daran sehe ich halt so dieses Scheitern von diesem ganzen, also im Prinzip von diesem ganzen XML-Komplex, XHTML, RDF, hast du nicht gesehen, sehe ich halt einfach an so der Menscheninkompatibilität, weil selbst dieser Tage, wo dieser ganze Webkram wirklich ja zum Bereich von Fachleuten und Experten geworden ist, wo die Hobbyisten-Webseite als solche ja wirklich komplett von Facebook und Konsorten aus der Welt geschaffen wurde, selbst für diese Welt, die wir jetzt haben, scheint das ja nicht ausreichend, sagen wir mal, analogen Spielraum zu bieten. Scheint es nicht ausreichend Fehlertoleranz zu sein. Und das ist sozusagen das, was ich diesen ganzen Sachen designtechnisch halt ankreiden würde und was ja auch was anderes ist, als wenn man jetzt ganz zum Anfang zurückspielt, wie sich HTML jetzt am Ende manifestiert hat. Das fing ja auch an von wegen hier SGML-Spezifikation, bitte genauso dieses Buch implementieren. Was hat sich am Ende durchgesetzt? Eine Variante davon, wo der Parser einen relativ hohen YOLO-Toleranzfaktor hat. Mhm. Und da sehe ich halt so das Scheitern immer drin.
Ja, das Gegenbeispiel, ich weiß nicht, so um 2005 rum, als versucht wurde, XHTML zu etablieren, als eben überhaupt nicht fehlertolerantes Dateiformat, das ist ja krachend gescheitert damals, ne?
Absolut. Also, ne, du kannst halt eben fragen, ob es wirklich gescheitert ist, weil die Frage ist, was hältst du jetzt für XHTML? Wenn du jetzt ideologisch, um das Wort mir zu borgen, daraus bist, dann wirst du natürlich sagen, als XHTML zählt halt nur das, was tatsächlich am Ende durch den XML-Parser verwurstet wird. Aber das Ganze hat ja in Form von XHTML1 ja schon insofern stattgefunden, als dass Leute Code geschrieben haben, der theoretisch von einem hypothetischen XML-Parser in vielen Fällen verarbeitbar gewesen wäre. Mhm. Und da muss ich jetzt ja wieder fragen und wieder analog sein und sagen, okay, vielleicht ist ja XML-Konformität tatsächlich nicht ganz so binär, wie man sagt, sondern so, du hast ein Dokument geschrieben, das wird am Ende niemals von einem XML-Parser verarbeitet werden, so, weil die Welt halt so ist, wie sie ist. Aber wenn es einen XML-Parser gäbe, der das verarbeiten würde, dann wäre es okay. Ist halt die Frage, zählt dieses Ding dann als XML-Dokument oder nicht?
Exakt, ne? Also er wäre nicht konform zur XML-Spezifikation, die halt sehr strikt und rigide ist, ne?
Nee, es wäre in dem Fall konform. Es wird halt keinen Unterschied machen, weil es niemals in dem Sinne verarbeitet wird. Du kannst ja ein HTML-Dokument so schreiben und den fehlertoleranten HTML-Parser so ausnutzen, dass du ein gültiges XML-Dokument schreibst. Du kannst ja sogar den Doctype ersparen, dann bist du halt im Quirks-Mode. Mhm. Ist ja alles gut. So, aber die Frage ist halt, würden wir das wirklich als XML-Dokument werten, wenn es als solches verarbeitet werden würde? Was aber de facto nicht passiert, weil das halt eben niemals als ein solches ausgeliefert wurde, weil es gab halt keine Benefits, außer dass es halt im IE nicht ging. Aber das wollte ja keiner. Weißt du, was ich meine?
Ja, ich dachte, es wird akademisch, aber ich hätte nicht damit gerechnet, dass es philosophisch wird.
Hatte ich ja doch recht am Anfang. Ich glaube, also ich habe ja noch eine These, warum das nicht funktioniert und das ist im Grunde ja, also dass wir ja oftmals und die vor allem eben Laien, die das Internet befüllen und also das ist ja eigentlich so die Mehrzahl, ne? Dass man baut Systeme und gibt es dann im Prinzip nicht IT-Lern und die damit Dinge tun. Und ich finde, es ist ja schon eine Herausforderung, dass diese Content-Pflegenden darauf achten, dass irgendwie Dinge auch auf kleinen Bildschirmen funktionieren und auf großen. Das ist ja schon eine Menge Holz für die und viele und auch wir ProgrammiererInnen tun das. Wir gucken uns halt unser Werk oft nur auf einer Ebene an, auf einer Realitätsebene und da stecken ja eigentlich total viele dahinter, ne? Also es gibt dann quasi die Brille der strukturierten Daten, die man noch aufsetzen kann, die wiederum eine andere ist als die Präsentationsebene. Mhm. Dann hat man noch die Suchmaschinenebene, dann hat man vielleicht noch die Screenreader-Ebene, also wie funktioniert das alles, was ich da gebaut habe in dieser Realität. Das kann eben, auch wenn es in den anderen Realitäten super ist, kann es halt da komplette Grütze sein. Und ich glaube, dass es auch vielleicht mit entsprechendem Aufwand möglich ist, das einmal hinzubauen, aber dann, wenn das eben weiterentwickelt wird, da immer dann wieder noch auf diese anderen Realitäten zu schauen und die immer zu checken, dass da nichts kaputt geht. Ich glaube, das ist halt auch eine Riesenherausforderung.
Ja. Das Web ist unter anderem deshalb ja erfolgreich, weil die Einstiegshürden sehr, sehr niedrig sind. Du kannst einfach anfangen, also ich weiß nicht, wie ihr angefangen habt, aber damals konnte man einfach noch in den Source Code schauen, sich Dinge von anderen Webseiten abgucken und nachprogrammieren, ne? Und dabei hat man dann halt viele Fehler gemacht, aber es hat trotzdem irgendwie funktioniert und das ist natürlich ein sehr befriedigendes Gefühl, wenn du mit wenig Aufwand und wenig Expertise schon irgendwie einfach Dinge publizieren kannst, ne? Das muss man ja auch bedenken. Wir haben uns so dran gewöhnt, im Web 2.0 oder was auch immer jetzt zu leben, wo wir hier sitzen und irgendwie Dinge publizieren. Das war ja vor 30 Jahren war das noch bei weitem nicht so selbstverständlich, ne? Also da war es die Revolution, dass man jetzt Domains sich selber kaufen konnte oder mieten konnte, dass man sich Webspace holen konnte und dann einfach Dinge ins Internet packen konnte. Dafür musste man vorher einen viel, viel größeren Aufwand betreiben. So. Und so gesehen ist das eine großartige Sache, dass die Einstiegshürden so niedrig sind und dass ich mich eben nicht mit dieser ganzen Komplexität auseinandersetzen muss, dass ich nicht verstehen muss, wie diese ganzen Spezifikationen funktionieren und so weiter. Ich habe das auch alles erst vor ein paar Jahren angefangen, überhaupt zu begreifen. Ich hatte im Vorgespräch ja schon erwähnt, dass ich meine Masterarbeit eben über Contracts für REST APIs geschrieben habe. Und ich beschäftige mich im Rahmen meiner Arbeit ja sehr viel mit Softwarearchitektur im Allgemeinen und versuche das dann quasi im Nachhinein auf das anzuwenden, was ich mir 20 Jahre lang autodidaktisch irgendwie über Webentwicklung angeeignet habe. Und das zusammenzubringen ist manchmal gar nicht so einfach. Und Das ist dann so die andere Seite, wo ich dann anfange, immer wieder zu sehen, so was man eigentlich noch alles machen könnte, was man noch besser machen könnte. Und am Ende steht, glaube ich, immer die Frage, okay, zahlt es denn auch auf ein sinnvolles Ziel ein? Ja, also versuche ich es gerade akademisch perfekt zu machen, ohne dass irgendjemand am Ende wirklich was davon hat. Bin ich vielleicht ideologisch oder im Restumfeld denke ich oft schon fast, das nimmt religiöse Anzüge an. Ne? Mache ich das einfach nur, weil ich es für richtig halte und nicht unbedingt, weil es einen Mehrwert hat. In meinem Kontext, also ich bin, wie gesagt, Berater, ich bin immer wieder in anderen Unternehmenskontexten unterwegs. Ich bin nicht so in diesem klassischen öffentlichen Web in der Regel. Also ich baue keine Websites, Suchmaschinenoptimierung spielt in der Regel keine Rolle für mich. Ich bin viel im Kontext von so internen Enterprise-Applikationen unterwegs. Deswegen, viele CSS-Folgen, die ihr macht, sind total interessant für mich und haben keinerlei Praxisrelevanz, weil im Zweifelsfall wird da irgendwas mit Bootstrap oder Google Material gemacht. Aber gerade da ist es eigentlich total interessant, weil diese Firmen wollen, also die digitalisieren Dinge, die vorher irgendwie per Fax oder informell über Excel in E-Mail-Anhängen laufen. Und die fangen jetzt an, diese Prozesse quasi strukturiert aufzunehmen und sie irgendwie in Software zu gießen. Also der Klassiker sind so Genehmigungsprozesse beispielsweise, wo dann irgendwelche Aufgaben hin und her gereicht werden und Leute da ihren Haken drunter setzen müssen und so weiter. Und in dem Kontext wollen die Firmen eigentlich Software bauen, die sie selber warten können, also wo sie die Komplexität selber managen können, die sie warten können, die auch möglichst lange leben soll. Und das sind alles so Eigenschaften, wo ich sage, das klingt irgendwie alles nach den Eigenschaften, die Webtechnologien mir eigentlich auch bieten. Und dann gehe ich in dieses Unternehmen rein und sehe, bei uns wird alles mit Framework X gemacht. Und damit will ich gar nichts über die Qualität dieses Frameworks aussagen, aber es wird nicht drüber nachgedacht. Ich verfolge mit meinem Softwareprojekt oder mit der Software, die ich baue, verfolge ich halt irgendwelche fachlichen Ziele. Ich will irgendwelche fachlichen Features haben. Ich muss ich muss Aufgaben zuweisen können. Ich muss eine Vertreterregelung haben, was auch immer. Das sind fachliche Anforderungen. Aber daneben gibt es halt auch Qualitätsanforderungen. Also zum Beispiel, wie performant ist die Anwendung? Wie erweiterbar oder interoperabel ist die Anwendung? Wie portabel ist die Anwendung? Wie langlebig und so. Und auf diese Qualitätseigenschaften, diese Qualitätsanforderungen, darauf kann man bewusst hin designen. Also ich kann bewusst Technologie- und Architekturentscheidungen treffen, die auf diese Qualitätsziele einzahlen. Und wenn ich sage, ich brauche jetzt hier schnell ein Produkt, weil Mitte des Jahres sind die Olympischen Spiele in Paris und wenn die Software dann nicht da ist, ist die Software im Prinzip wertlos für mich geworden. Das heißt, in dem Kontext ist es viel, viel wichtiger, dass das Ding wahrscheinlich am Ende gut aussieht, dass es performant ist und ob die Wartbarkeit am Ende hinten rüberfällt, ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig wichtig, weil es vielleicht nach den Olympischen Spielen nicht mehr relevant ist. Das sind ganz andere Anforderungen, die ich da habe. Ja, also meine Genehmigungssoftware soll wahrscheinlich die nächsten 10, 15 Jahre halten. Meine Anwendung, mit der ich Tickets für die Olympischen Spiele irgendwie verticke oder was auch immer mache, die hat halt nur eine sehr kurze Lebenszeit. Und dahinter stecken unterschiedliche Qualitätsanforderungen. Und ich kann Technologieentscheidungen treffen und auch generell Entwurfsentscheidungen treffen, die halt auf diese unterschiedlichen Ziele einzahlen. Und das ist etwas, was ich bei meinen Kunden ganz häufig nicht sehe. Weil wenn sie einfach sagen, das ist unser Standard-Technologie-Stack, oder wenn ich auch generell so die Diskussionen im Social-Media-Umfeld sehe, was auf Twitter und so weiter abgeht, da werden dir ja allgemeine Lösungen für all deine Probleme verkauft. Aber das sind ja oft Technologien, die Probleme großer Firmen lösen. Also Klassiker ist irgendwie sowas wie React oder Angular, ne? Das sind halt Frameworks, die diese Firmen halt entwickelt haben. Und das ist cool, dass sie sie Open Source bereitstellen und das sind halt auch eierlegende Wollmilchsäue, damit kann man alles machen. Aber niemand macht die Rechnung oder sehr wenige Leute machen die Rechnung, ob diese Eigenschaften sich gut mit dem decken, was ich eigentlich verfolge und ob der Aufwand, den ich in Form von Komplexität beispielsweise zahle, dem Ziel am Ende noch gerecht wird. Also wie gesagt, die Anforderung an diese Enterprise-Software, so an das User-Interface, ist häufig nicht so wahnsinnig hoch. Soll nicht doof sein, ne? Aber muss halt funktionieren. Ist halt die Frage, ob ich dafür zum Beispiel ein Single-Page-Applikations-Framework brauche oder ob es nicht klassische HTML-Seiten mit ein bisschen JavaScript on top nicht auch eigentlich tun würde. Aber wir sind mittlerweile an einem Punkt angelangt, wo ich glaube, Thoughtworks nennt das SPA as a Default, wo einfach Single-Page-Applikationen der Standard sind. Und dann wird sehr, sehr schwer, von diesem Standard abzurücken. Weil da muss ich verargumentieren, warum ich von diesem vermeintlichen Standard abrücke. Und dann wird das eigentlich als komplex und risikoreich betrachtet. Und das hat sich dann über viele Jahre hinweg so weit verschärft, dass es tatsächlich zum Risiko geworden ist, weil das ganze Ökosystem sich ja auf diese komplexen Lösungen ausgelegt hat. Sie sind dadurch handhabbarer und einfacher geworden. Und andersrum sind eigentlich inhärent einfachere Lösungen komplexer geworden, weil sie zum Beispiel durch Tooling nicht so gut unterstützt werden.
Ja, ich denke, das ist halt auch so eine Sache. Man muss ja sagen, also da ist jetzt vieles drin gewesen. Ne? Also zum einen halt so die Sache von wegen, das wird nicht gesehen. Von wegen, dass man sich damit irgendwie zum Beispiel mit diesem SPA ist der Default Nachteile eintritt. Ich würde sagen, das wird halt durchaus gesehen. Es wird halt auf eine bestimmte Weise dann bearbeitet, dieses Problem. Nämlich dadurch, dass man sagt, okay, dann klemmen wir da halt eben noch Server-Side-Rendering dran. Was ja sozusagen aus der Perspektive, die wir jetzt dann, glaube ich, haben, sagen wir mal, so ein bisschen ist wie den Karren vor das Pferd spannen. Weil man hätte ja auch einfach stattdessen sagen können, wir holen halt ein bisschen HTML vom Server und streuseln da jQuery-Style oldschool unsere paar Add-ons drauf, die wir am Ende tatsächlich brauchen. Mhm. Ne? Das ist halt sicherlich richtig. Also ich würde halt nicht sagen, dass sozusagen diese Feststellung von wegen, das wird nicht gesehen, so zutrifft. Das wird durchaus gesehen und das wird auch bearbeitet, sehr aktiv, auf halt eine bestimmte Art und Weise. Ich glaube, das liegt halt tatsächlich einfach an so Realitätstunneln tatsächlich. Weil,
aber ist es nicht auch so, dass man sich dann einfach auf einen Stack festlegt und weil man nicht von dem Stack lassen möchte, bastelt und fummelt man so lange irgendwie da dran rum und flanscht irgendwelche Dinge hinten und vorne dran? Also um diese ganzen Nachteile, die so nach und nach aufpoppen, irgendwie zu flicken, anstatt eben so grundsätzlich einfach einen anderen Weg einzuschlagen, der so der Sache gerechter würde.
Ja, ich glaube, das spielt auch, also erstmal muss man dazu sagen, ich erzähle immer aus meiner Beraterperspektive heraus, ne? Also ein Kollege von mir sagt immer, unsere Kunden würden uns nicht holen, wenn sie nicht Probleme hätten. Also andersrum, ich schlage selten bei Firmen auf, wo alles richtig gut läuft. So, das heißt, das, was du gerade sagst, Peter, dass viele das schon durchaus sehen, das trifft wahrscheinlich auf das auf die gesamte Branche schon durchaus zu. Ich selber sehe es halt eher selten, weil meistens bin ich eher im Unternehmen unterwegs, wo irgendwann mal gesagt hat, Angular ist bei uns der Default und fertig. Jetzt habe ich leider vergessen, was du gesagt hast. Entschuldigung.
Ich hatte gesagt, dass eben die Leute so ihre Probleme versuchen irgendwie mit Pflastern dann sozusagen zu überpflastern, anstatt eben also einfach um vielleicht auch einen Weg, der mal eingeschlagen ist und Kosten, die man damit hatte, um die nicht verloren zu geben, sondern eben diesen Weg weitergehen zu können. Und vielleicht auch, weil man einfach unbedingt dieses Framework benutzen möchte, aus irgendwelchen Gründen, wie zum Beispiel, hey, da kann man ja toll Leute recruiten, deswegen müssen wir das nehmen. Aber eben die sauberere Lösung eben ein komplett anderes Konzept gewesen wäre.
Also ich glaube nicht, ich glaube wirklich, das ist ein bisschen fundamentaler als das. Ich glaube, das ist tatsächlich so eine Frage von, als was versteht man sich und was ist sozusagen wirklich die Linse, durch die man auf die Welt blickt. Weil wenn alles, was du machst und jemals gemacht hast, halt irgendwie Single-Page-Application mit Angular ist, dann guckst du ja nicht notwendigerweise links und rechts oder außerhalb deines Realitätstunnels, wie das denn andere machen würden, sondern sozusagen, ne, da klingt halt immer so vorwurfsvoll, wenn ich sage, dein einziger Hammer ist Angular.
Ist das einfach so, ne? Normal. Also das ist so, löst man das halt heutzutage.
Ja, so ganz genau, wie wenn
Server-Side-Rendering dran
tackert. So, genau. So wie wenn ich dir sage, Shep, mach ein Formular ins Web, gehst du hin, haust eben mit HTML und CSS und ein bisschen JavaScript was zusammen, einfach so in einer HTML-Datei, so, das ist einfach der Normalfall. Da denkst du gar nicht drüber nach, das würdest du gar nicht anders machen. Du kämst nicht auf die Idee dafür, ein einziges Mal npm-install zu tippen. Genauso ist das halt eben, dass andere da ein Skript aus der Tasche ziehen und direkt sagen, hier, Applikation bootstrappen, hast du nicht gesehen, Dev-Server dabei, bam, 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 bam. Das ist der Default, der Automatismus, und das ist die offensichtlich richtige Lösung, wo dir auch deine langjährige Erfahrung sagt, dass es so ja funktioniert. Spielt überhaupt keine Rolle, dass es andere Lösungen geben würden, weil du weißt ja, wie du es hinkriegst. Und das ist dann am Ende in den letzten 10% suboptimales. Und das ist dann am Ende bei den letzten 10% suboptimal ist, Mai, das spielt keine Rolle. Wenn die Hütte wirklich am Brennen ist, dann kannst du zur Not ja am Ende tatsächlich hingehen und Marvin und Kollegen herholen, damit die das Feuer austreten. Aber diese Linse von durch die Frameworks oder die Single-Page-Applications halte ich wirklich für was relativ Fundamentales und was halt wirklich verhindert, dass du links und rechts guckst.
Also was ich in Projekten häufig sehe, ist, im schlimmsten Fall hat sich niemand irgendwann jemals über irgendeine Architektur Gedanken gemacht und man hat einfach drauf losentwickelt. So, das ist natürlich Worst Case. Was ich häufiger sehe, ist, dass Projekte sich durchaus über ihre Gesamtarchitektur Gedanken machen. Dann entstehen irgendwelche schönen Schaubilder und vielleicht hält man noch ein paar Designprinzipien fest, dass man zum Beispiel Event-Sourcing betreiben möchte, eine hexagonale Architektur verfolgt, was auch immer. Und der Running Gag bei uns mit meinen Kollegen ist immer, und dann ist da ein Kästchen, wo Frontend draufsteht. Und damit ist dann quasi die Architektur definiert. Und welche Architektur dann im Frontend tatsächlich verfolgt wird, liegt eigentlich in den Händen des Frontend-Entwicklers oder der Menschen, die eben das Frontend verantworten. Und das ist dann so eine Accidental Architecture, ne? Also wenn du Glück hast, hast du da Kollegen, die sehr umtriebig und sehr versiert sind und sich irgendwie schon anschauen, was ist das größere Gesamtbild und versuchen eben eine Lösung zu designen und zu entwickeln, die da irgendwie reinpasst. Wenn du Pech hast, ist da halt jemand, der überhaupt keine Ahnung hat, was er tut. Passiert natürlich auch. Und in vielen Fällen ist es einfach, da sind Leute, die vielleicht nicht diese Architekturbrille aufhaben, aber sehr gute Softwareentwickler sind und die machen halt das, was das Internet ihnen sagt. Also die treiben sich vielleicht auch, wie wir, viel auf Twitter rum und kriegen halt ständig reingeprügelt oder auf Hacker News. Das sind die aktuellen Frameworks und damit baut man halt Webanwendungen. So, und ich kann überhaupt nicht verdenken, dass das dann das Ergebnis am Ende ist. Und am Ende ist ja auch die Frage, wie groß ist der Schaden, der dadurch entsteht. Ne? Auch da wieder, wenn man bewusst Architektur betreibt und bewusste Architekturentscheidungen trifft, muss man halt sehr, sehr viele Faktoren mit einbeziehen. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum es so schwer ist, gute Architektur zu machen. Also da gibt es natürlich diese ganzen Qualitätsanforderungen, die ich vorhin runtergeradet habe. Aber du musst ja auch den organisatorischen Kontext betrachten. Habe ich überhaupt die Leute dafür? Ne? Also wenn ich einen Haufen Backend-Entwickler habe, die in eine Angular-Schulung gezwungen wurden, dann habe ich andere Möglichkeiten, als wenn ich ein richtig fittes Frontend-Team habe, die alle jede Woche den Working Draft Podcast hören. So, ne? Da arbeitest du mit unterschiedlichen Menschen und die können halt unterschiedliche Ergebnisse liefern. So. Und solche Gedanken musst du halt damit reinbeziehen. Ne? Also dann kann es vielleicht auch okay sein, wenn die Architektur nicht perfekt ist, wenn die Leute einfach fit genug sind, um das Niveau auszugleichen.
Ich würde ja sogar den Begriff Architektur kritisieren.
Jetzt gehst du an die Fundamente. Also schwierig finde ich wird, deswegen ist das Thema für mich als Berater so wichtig, ich will halt nicht zum Kunden gehen, da einfach meinen Schuh durchziehen und sagen, das finde ich geil und dann verpiesele ich mich nach einem halben Jahr oder einem Jahr und der Kunde hängt da mit einem Stück Software, das vielleicht total toll sein kann, für sich genommen, aber in dem Kontext halt ein Desaster ist, weil er nicht damit umgehen kann. Also ich habe eingangs erzählt, ich habe einmal eine Applikation gebaut, die mit Hypermedia gearbeitet hat. Ich bin immer noch der Meinung, dass es für die Anwendung an sich eine sehr gute Entscheidung war, weil wir damit sehr viel Verantwortung ins Backend schieben konnten und das Frontend wirklich zwar eine Angular-Applikation war, aber eine sehr dumme Applikation, die einfach nur der UI-Layer war.
Magst du noch mal ganz kurz sagen, wie das funktioniert? Oder gleich im Anschluss vielleicht?
Kann ich gleich im Anschluss erklären, ja. Als ich das Projekt verlassen habe, habe ich aber dann irgendwie ein Jahr später mitbekommen, dass man angefangen hat, das auszubauen, weil einfach die Leute nicht verstanden haben, was die Ideen dahinter sind. Und da war mit Sicherheit auch dran schuld, dass wir es nicht sauber dokumentiert haben und ordentlich. Aber es ist halt auch, wenn im Umfeld von HTTP-APIs, ist halt der Standard, alles mit OpenAPI zu beschreiben. Und diese Lösung ist so gut genug, dass Hypermedia halt, das hat andere Trade-offs und OpenAPI ist halt irgendwie das Populärere, das, was eh alle kennen. Und dann ist das am Ende eben die Lösung, die funktioniert, auch wenn sie vielleicht nicht akademisch die beste ist oder wenn dadurch wieder mehr Verantwortung in den Kleinen kommt, dann ist es halt so. Ne? Und da muss ich dann halt irgendwie über meinen Schatten springen. Und da habe ich halt daraus gelernt, dass ich versuche, bei Kunden dann eher konservativer zu sein, nicht zu progressiv und eher dort Lösungen zu hinterlassen, die eben auf die Bedürfnisse dieser Kunden zugeschnitten sind.
Ja, guck, und in dem Fall brauchst du tatsächlich eine Architektur, weil, also ne, in dem Sinne, weil unter Architektur verstehe ich jetzt tatsächlich das, was ich jetzt sehe, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, da sehe ich da irgendwelche Häuser, die wurden da 1907 hingeklotzt und seitdem stehen die da und wurden auch nicht verändert. Das ist jetzt ja nicht das Idealbild, wie Software gepflegt wird, sondern da ist es ja öfter mal so, dass da eine gewisse Flexibilität einzupreisen und tatsächlich da auch auf der fundamentalen Architekturebene Refactoring-Möglichkeiten zu haben, ganz sinnvoll. Und da wäre es ja tatsächlich denkbar, jenseits von den Dickschiffen mit Angular und OpenAI, flexiblere Lösungen zu nehmen, die halt eben tatsächlich dann die Möglichkeit haben, kleiner anzufangen und mit den Herausforderungen, die sich da ergeben, über die Zeit zu wachsen. Problem ist halt eben, wenn dein Job wirklich so ist, feuerwehrmäßig da einzureiten, was zu bauen und zu hinterlassen, was nicht nur jetzt das Problem löst, sondern alle Probleme löst, dann brauchst du halt tatsächlich den großen Entwurf, der alle Probleme lösen kann und nicht das Ding, was in Zukunft wachsen kann, weil das ist nicht dein Job. Dein Job ist halt eben da, die Lösung für alle Zeiten hinzustellen.
Ich glaube, man kann es ein bisschen differenzierter betrachten. Man sagt immer, dass Softwarearchitektur halt primär das ist, also die Entscheidungen sind, die sich später nur schwer noch ändern lassen. Ne? Also es gibt so diesen Begriff des Just Enough Architecture. Also ich versuche am Anfang natürlich meine Anforderungen zu klären, damit ich irgendwie weiß, worauf ich hinarbeite. Und dann treffe ich aber erstmal so viele Entscheidungen, die minimal notwendig sind, damit ich irgendwie loslegen kann. Und ich versuche eigentlich, alle Entscheidungen so weit wie möglich hinauszuzögern. Weil je später ich sie treffe, desto informierter kann ich sie treffen. Das heißt nicht, dass später nicht doch mal, also Anforderungen ändern sich ja natürlich auch, ne? Aber auch das ist ja etwas, wenn ich weiß, dass ich in einem sehr volatilen Umfeld bin, wo sich Anforderungen häufig ändern, dann kann ich auch das in meiner Architektur irgendwie einplanen. Ne? Dann muss es halt eine flexiblere Architektur sein, die einfacher ist, umgeworfen zu werden. Da spielt dann sowas mit Modularität beispielsweise mit rein. Also wie einfach kann ich ein Modul rausnehmen und durch ein anderes ersetzen? Das hilft mir halt, solche volatilen Kontexte quasi besser in den Griff zu kriegen. Ne?
Vielleicht magst du noch einmal kurz, also über OpenAPI hatten wir letzte Woche mit Christopher gesprochen. Aber vielleicht magst du mal Hypermedia erklären.
Das ist im Prinzip das Beispiel, was ich eingangs ja schon genannt habe, dass mir der Server eigentlich über Hypermedia Control sagt, welche Möglichkeiten ich habe. Sehr, sehr viele, ich nenne sie mal HTTP-APIs, ne? Weil wir sind ja heute akademisch unterwegs. Also unter einer HTTP-API verstehe ich halt eine Schnittstelle, wo ich eben das HTTP-Protokoll nutze, die HTTP-Methoden und in der Regel irgendwie JSON hin und her schicke. Und idealerweise nutze ich noch die richtigen Status-Codes in der Response. Und was ich häufig sehe, ist, dass diese P-API, dass die Endpunkte im Prinzip Datenmodelle abbilden. Also Worst Case ist, sie bilden einfach nur das Datenbankmodell ab. Idealerweise hast du da Abstraktionsschichten dazwischen. Aber trotzdem ist sie sehr häufig eben irgendwie sehr datenmodellgetrieben, in dem Sinne, dass meine fachlichen Entitäten dort auftauchen. Das ist nichts, was REST vorschreibt. REST sagt grundsätzlich erstmal, dass Ressourcen, was auch immer das ist, durch URIs repräsentiert werden oder schon identifiziert werden, dass ich mit HTTP-Methoden mit diesen Ressourcen interagiere. Also ich kann ein GET drauf machen, um den aktuellen Zustand dieser Ressource abzufragen. Ich kann einen Post gegen eine Ressource machen, um irgendwie den Zustand zu verändern. Ich kann ein Delete dagegen machen, um sie zu löschen. So, und diese Ressourcen an sich können halt im Prinzip jedes Konzept sein, was du irgendwie identifizieren kannst. Das heißt, ich kann auch eine API gestalten, die beispielsweise alle Informationen bereitstellt, die ich für eine Eingabemaske benötige. Also stellen wir uns irgendein Eingabeformular vor und ich habe da ein paar Dropdown-Optionen drin und für diese Dropdowns brauche ich halt die Liste der Optionen. Und dann habe ich vielleicht noch, brauche ich noch Informationen darüber, ob bestimmte Elemente gerade enabled oder disabled sind. Ich kann meine API so gestalten, dass ich einen Endpunkt habe, der mir alle Informationen in einem Abwasch liefert, die ich für das Rendering dieses Formulars brauche. So. Dann brauche ich nämlich auch nicht so viel State Management, ne, wo ich dann irgendwie jonglieren muss, ob alle Ressourcen, also ob alle Endpunkte schon abgefragt wurden, und mache meine Arbeit eigentlich einfacher. Das kann ich dann machen, wenn ich eine API im Backend habe, die nur für den Client gedacht ist. Und das ist in vielen Fällen ja der Fall. Ne, also ich sitze mit meinem Backend-Kollegen in einem Raum, er baut eine API, die eigentlich nur dafür da ist, meine Frontend-Bedürfnisse zu befriedigen. Warum sollte ich also dann all diese Informationen über 5 verschiedene Endpunkte laden, wenn er mir auch einfach einen Endpunkt bereitstellen kann, die mir alle Informationen liefern? Und wenn ich das ganze Zeug dann wegposte, habe ich halt ein Datenmodell, was diesen Request-Body beschreibt, den ich dann wegschicke. Ne? Und auch der kann ja genau an die Bedürfnisse angepasst werden, des Formulars, also der Fachlichkeit, die hinter diesem Formular steckt. So. Und so richtig restig wird es dann, wenn je mehr Verantwortung ich eigentlich in den Server verlagere. Jetzt kann ich zum Beispiel das Formular wegschicken und in der Response kann drin stehen, das hier ist übrigens jetzt das Ding, was du neu angelegt hast. Und das identifiziere ich nicht über eine ID oder sowas, sondern ich gebe die komplette URI zurück, die dieses neue Konzept identifiziert. Also ich habe zum Beispiel einen neuen Benutzer angelegt und was ich zurückbekomme, ist jetzt die URI für diesen Benutzer. Und jetzt ist halt dann die Frage, ne, also in einer klassischen HTML-Seite würde ich natürlich die komplette HTML-Seite bekommen, die den User irgendwie repräsentiert. In einer irgendwie JSON-basierten API würde ich eben eine JSON-Repräsentation dieses Users bekommen. Aber damit kann ich dann irgendwie weitermachen. Und auf die Art und Weise kann ich halt sehr, sehr viel Verantwortung in den Server verlagern. Zum Beispiel kann ich hingehen und sagen, alle Menüpunkte, die ich so in meiner Oberfläche habe, zeige ich nur an, wenn ich die entsprechenden Links auch vom Backend bekomme in der API. Und auf die Art und Weise kann ich das ganze Berechtigungsmanagement zum großen Teil ins Backend verlagern. Also ich muss nicht irgendwie einen User laden und die Rollen des Users auslesen und dann entscheiden, ob ich bestimmte UI-Elemente anzeige oder nicht, sondern wenn ich beispielsweise meine Nutzerressource, meine User-Ressource runterlade und an dieser User-Ressource ist ein Link für das Bearbeiten, dann zeige ich halt den Bearbeiten-Band dafür an. Wenn der Link nicht da ist, zeige ich den Bearbeiten-Band vielleicht nicht an. Also solche Konzepte sind halt denkbar. Der wesentliche Punkt ist, dass REST halt keine Spezifikation in dem Sinne ist. Das ist ein Architekturstil. Das heißt, das sind eben Konzepte, die eben auf solche sehr flexiblen, evolvierbaren, langlebigen, interoperablen Applikationen abzielen. Und wie ich die API im Detail gestalte, schreibt mir REST halt nicht vor. Also REST sagt mir nicht, wie meine URIs auszusehen haben. REST sagt auch nicht, ich muss Listenressourcen und Entity, also Einzelressourcen haben oder sowas. Das ist halt alles unabhängig von REST. Das können Gestaltungsprinzipien für deine konkrete API sein. Das ist auch völlig fein, wenn man sowas definiert, weil dadurch schafft man ja Konventionen, die sinnvoll sind. Das ist aber eben kein REST. Und wir hatten Identifikation über URIs. Das ist ein wesentlicher Punkt. Wir haben Interaktion über HTTP-Methoden. Das ist der zweite Punkt. Der dritte Punkt ist, dass ich mit Ressourcen über Repräsentation interagiere. Das heißt, eine Ressource ist nicht JSON, sondern JSON ist nur die Repräsentation des Zustands dieser Ressource. Und über den Accept-Header von HTTP kann ich sagen, ich hätte gerne diese Ressource, aber im HTML-Format. Oder ich hätte gerne diese Ressource im JSON- oder XML-Format oder was auch immer. Und der Server sagt mir dann über den Content-Type, geht klar, hier hast du JSON. Oder er sagt mir vielleicht auch, sorry, aber den Media-Type unterstütze ich nicht. Das ist dann quasi die Repräsentation in Representational State Transfer. Und dadurch, dass ich eben mit einer Ressource über HTTP-Methoden interagiere, transferiere ich halt den Zustand, der eben so hin und her geht. Und der letzte Punkt ist das filterliche Akronym HateOS, also Hypermedia as the Engine of Application State. Dahinter steckt eigentlich die Idee, dass wenn ich durch eine wenn ich nochmal das E-Commerce-Beispiel vom Anfang nehme und ich durch eine Webseite navigiere, dann verändere ich ja eigentlich permanent den Applikationszustand. Also ich bin auf der Startseite, ich führe die Suche aus und jetzt bin ich auf der Suchergebnisseite mit Suchergebnissen. Und wenn ich dann was in den Warenkorb lege, habe ich auch wieder den Zustand der Applikation verändert. Und diese Zustandsübergänge, diese State Transitions quasi, die werden ja über Hypermedia-Elemente gemacht. Ich klicke auf einen Link, ich schicke ein Formular ab. Und das ist gemeint mit Hypermedia, ist die Engine of Application State. Die Hypermedia-Elemente geben mir quasi die Affordances, also die Mechanismen quasi, mit denen ich den Applikationszustand weitertreiben kann. Und wenn wir mal schauen, nehmen wir mal wieder das Beispiel von Single-Page-Applikationen, was machen wir dort? Wir laden viel Zustand vom Server und packen ihn in sowas wie Redux beispielsweise oder TenStack Query und so und entscheiden dann im Frontend, was wir anhand des Zustands dieser Ressourcen machen. Das ist ein anderes Modell. Das ist nicht falsch oder schlechter. Das ist einfach nur eine andere Herangehensweise, wo ich im Client sehr viele Dinge entscheide. Also ich lade mir eine Ressource runter und muss dann auf Basis dieser Repräsentation der Ressource entscheiden, wie das Frontend sich verhält.
So, und dann Aber warte mal. Ist das Frontend in dem Modell nicht einfach nur sozusagen ein extra Schritt? Weil wenn ich jetzt sozusagen in dem Applikationscode bin und ich rede JSON mit dem Backend, dann bin ich ja sozusagen bis zu dem Punkt, wo ich dann mit dem JSON irgendwas tue, es also ins User Interface übersetze, ja schon in dieser Welt unterwegs, die du da beschreibst im Idealfall, wenn ich es richtig mache. Ich habe ja sozusagen nur die Darstellung im Browser mit Anklicken und DOM-Diffing und so als Nebenwirkung gleichsam.
Ich würde sagen, der State lebt einfach nicht auf dem Server, sondern die Daten werden getauscht, aber den State verwalten tut dann in dem Fall, also wahrscheinlich müssen es beide tun, Ja, also aus allein Sicherheitsaspekten. Aber der, so, beide müssen ein Buch führen über den State, weil das eine eben auch eine Single-Page-Application ist und nicht einfach nur so ein Fenster auf den State, der auf dem Server gerade ist.
Ich glaube, nicht notwendigerweise.
Ja, es geht vor allem auch um den Engine-Aspekt. Also in so einer echten REST-API mit H2S sagt mir der Server ja, welche Aktionen als nächstes möglich sind. Diese Logik, das zu entscheiden, was ich machen darf und was nicht, die liegt halt in dem Fall auf dem Server und wird mir über Hypermedia Controls mitgeteilt. Das kann ich natürlich auch in einer Single-Page-Applikation auch mit Redux und so weiter irgendwie machen, ne? Also das schließt sich nicht aus. Aber sagen wir in üblicheren Frontend-Architekturen, wo ich halt JSON vom Server lade, dann irgendwie clientseitig in so Store-Lösungen beispielsweise cache, habe ich die Logik ja in der Regel irgendwo im Client, vielleicht irgendwie in einer Komponente oder so, und die sagt dann, okay, wenn der Status von dem User so und so ist, dann darf ich ihn bearbeiten beispielsweise. Deswegen zeige ich das Element an. Und dieser Engine-Aspekt fällt dabei halt definitiv weg, ne? Weil der Server nicht mal derjenige ist, der quasi den Applikationszustand vorantreibt, sondern es ist im Wesentlichen die Logik auf dem Client, die den Applikationszustand vorantreibt und auch Entscheidungen trifft darüber, was gemacht werden darf und was nicht. Ich muss diese Entscheidung natürlich auch auf dem Server validieren, gar keine Frage, ne? Aber da dupliziere ich natürlich dann auch ein Stück weit die Logik, ne?
Aber wenn ich jetzt sozusagen eine zusammenpasst. Wenn ich jetzt eine Multi-Page-Application habe, die ich jetzt mit irgendwie Ruby on Rails oder was Ähnlichem geschrieben habe, so 2010, dann hätte ich das aber ja tatsächlich schon. Ich hätte nur sozusagen die Datenabbildung auf dem Client halt eben in dieser verlustbehafteten HTML-User-Interface-Repräsentation.
Die, wie gesagt, ja weniger verlustbehaftet ist als reines JSON, ne? Also wir können gleich nochmal über Hypermedia-Formate reden und Contracts in Hypermedia.
Ja, oder aber, was du halt in das JSON für sozusagen implizite oder explizite Protokolle rein implementierst. Das kann ja durchaus die gleichen Informationen transportieren.
Anders formuliert, eine klassische Website ist eigentlich nur eine REST-API, die HTML als Datenformat nutzt.
Ja, genau.
So, jetzt kann ich hingehen und sagen, na, also ich, wie gesagt, im Rahmen meiner Masterarbeit habe ich ja genau sowas gebaut oder mir überlegt. Ich habe gesagt, okay, es gibt halt diese Hypermedia-APIs und ich möchte jetzt irgendwie diesen Contract definieren, den ich mit dieser Hypermedia-API eingehe. Und klassischerweise, wenn ich jetzt mit so einer normalen HTTP-API rede, die irgendwie JSON hin und her schickt, dann ist der einzige Contract, auf dem ich mich, sagen wir mal, maschinenlesbar einige, eigentlich nur accept application JSON, content type application JSON. Okay, wir haben uns auf application JSON im Encoding UTF-8 wahrscheinlich geeinigt. So, das ist jetzt der Contract, den ich eingegangen bin. Alles andere ist quasi, läuft dran vorbei. Wenn ich sage accept text HTML, dann ist der Contract halt, ich einige mich drauf, dass wir eben HTML hin und her schicken. Und da steckt ja dann zumindest schon mal die Semantik drin, dass wir beide auch verstehen, was eine Überschrift ist oder was ein Formular ist oder was ein Link ist. Jetzt gibt es zum Beispiel JSON-basierte Formate, die aber auch Hypermedia-Controls anbieten. Es gibt zum Beispiel JSON-Hell und JSON-LD ist eine Variante, um RDF beispielsweise abzubilden. Das ist auch eine Fähigkeit, um Links. Es gibt auch JSON-Hell-Forms noch on top, womit ich dann auch wirklich Formulare in JSON abbilden kann und noch ein paar andere, die mir gerade entfallen. Und damit kann ich jetzt zumindest schon mal hingehen und die Semantik von Hypermedia-Controls transportieren. Immer noch keine fachliche Semantik, aber zumindest schon mal mehr, als ich vorher konnte. Es gibt auch OData. Das ist ein Standard, ich glaube, der kommt von Microsoft und der wird von SAP beispielsweise genutzt. Auch JSON-basiert. Und da drin ist zum Beispiel Semantik für so das Abfragen von Listen, das Filtern von Listen und Paginierung und so weiter hinterlegt. Ne? Auch das ist ja Semantik, die ich dann eben on top von JSON transportieren kann. Das heißt, grundsätzlich können diese Spezifikationen aufeinander aufbauen. Also das ist auch cool, weil ein Client, der nur JSON versteht, kann mit diesem Payload immer noch irgendwie was machen. Also er kann zumindest, ne, irgendwie das Ding parsen und da Informationen rausziehen. Je mehr Semantik ich in das Datenformat reinlege, desto mächtiger wird das Ding quasi. Und jetzt ist es natürlich relativ teuer und aufwendig, wenn ich für jede meiner fachlichen Anwendungsfälle ein eigenes Media-Format definiere, weil das muss man in der Regel bei der IANA registrieren und der Wert von so sehr spezifischen Datenformaten, die nur für eine Applikation gelten, ist halt auch nur begrenzt. Ne? Also das ist auch wieder, wir sind gerade in einem sehr akademischen Bereich. In der Praxis sagt man einfach Application JSON und wir einigen uns halt auf das. Aber egal, wir wollen es ja akademisch machen. Das heißt, wenn ich mir den Aufwand sparen möchte, einen eigenen Media-Type bei der IANA zu registrieren, dann kann ich mit Profilen arbeiten. Das bedeutet, ich einige mich über den Accept-Header mit dem Server auf Application JSON beispielsweise oder vielleicht sogar auf ein Datenformat, was zumindest schon mal Hypermedia Controls erlaubt, also zum Beispiel auf JSON Hell. Und dann kann ich entweder in dem Accept Header selber oder über Accept Profile ein Profil angeben. Das bringt dann quasi die Fachlichkeit mit rein. Und so ein Profil, das gibt es zum Beispiel, also das ist, ich weiß nicht, ob es dasselbe ist, aber mindestens mal verwandt mit Micro-Profiles, also so aus dem Kontext von Microdata. Ne? Das heißt, ich habe auf der einen Seite ein Datenformat und auf der anderen Seite habe ich eine maschinenlesbare Beschreibung meiner Fachlichkeit. Also da ist dann ein Vokabular drin, ähnlich wie bei Schema.org, wo ich strukturiert erfasse, welche Konzepte gibt es in meiner API, auf welchen Ressourcentypen kann ich welche Aktionen ausführen, das wird dann über Link-Relation-Types kodiert und so weiter. Und all diese Konzepte identifiziert man dann eben über URIs. Also auch das Profile selber ist erstmal eine URI, also ein Identifier, den beide kennen müssen. Und wenn ich diese URI aufrufe, ist idealerweise dahinter auch die Spezifikation. Und im richtig, richtig besten Fall ist diese Spezifikation halt in irgendeiner Weise maschinenlesbar. Das ist das, was ich in meiner Masterarbeit gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich denke mir, es gibt nämlich kein Format für diese maschinenlesbaren Contracts, dass ich mir ein Datenformat überlege, das auf RDF basiert, mit dem du in der Lage bist, die Fachlichkeit deiner API zu beschreiben und das als Profile an deine API zu setzen. Und dann kann man sich so schöne Dinge überlegen, dass man beispielsweise sagt, der Client fragt bei der API an und sagt, ich möchte mich gerne mit dir mit Application JSON und Profil mein Webshop Version 1 unterhalten. Und dann weiß der Server, ah, okay, das Vokabular, ne, die Semantik kenne ich. Ich weiß, wie ich mit dem Client irgendwie reden kann. Hier, das ist die Liste meiner Produkte. Wenn sich diese API jetzt weiterentwickelt, Produkte sehen jetzt plötzlich völlig anders aus beispielsweise oder wurden durch ein wesentlich ausdifferenziertes Modell für Produkte ersetzt, dann könnte ich zum Beispiel auch sagen, cool, dafür definiere ich ein neues Profil. Und in dieser Content Negotiation, wo ich eben diesen Contract aushandle mit Accept Header und Content Header, da handle ich jetzt dieses neue Format aus. Und Clients, die das alte Format noch unterstützen, werden entweder abgelehnt oder kriegen halt eine andere Version der API geliefert. Und dadurch, dass ich ja nur diese eine Einstiegs-URL kennen muss, ist es auch nicht schlimm, wenn sich die ganzen URL-Strukturen und die ganzen Austauschformate dahinter ändern, weil ich ja einfach immer nur an Repräsentationen oder an Ressourcen verlinken würde, die dann der Client versteht, also in der Version versteht, in der er gerade unterwegs ist. Wie gesagt, alles mega theoretisch und akademisch, ne? Aber die Möglichkeiten ergeben sich halt mit so einer Art APIs zu gestalten.
Ja, ich meine, API muss ja nicht notwendigerweise über HTTP halt am Ende gehen, weil ich meine, ich finde das bei Hypermedia immer so eine gute Sache. Das ist halt so ein Ding. Da ist die Gefahr, dass ich habe es versehentlich neu erfunden, immer relativ groß. Es gibt ja so Dinge, die man halt eben, man programmiert so vor sich hin und irgendwann stellt man fest, oha, ich habe hier halbgar Datenstruktur XY-Verfahren XY erfunden. Und bei Hypermedia ist das ja genauso. Und wenn du jetzt das so erzählst mit der Content Negotiation und so diesen unterschiedlichen Sachen, ich fühle mich da manchmal an so Dinge dran erinnert, wie das, was ich manchmal mache, wenn ich bei einer Web-App Daten in Local Storage irgendwie speichere und ich damit rechnen muss, irgendwer benutzt das halt eben 2 Monate nicht und dann kommt er mit einer 3 Versionen neueren Webanwendung dann wieder dahin und trifft auf seinen alten Speicher. Aber mittlerweile ist das Zeug da drin halt eben ganz anderes. JSON muss das sein und außerdem ist es mittlerweile ZIP-komprimiert und vorher war es das nicht. Das sind ja so genau die gleichen Probleme im Prinzip, die ja dann auch gelöst werden auf eine vergleichbare Weise. Also ganz so akademisch ist es vielleicht nicht, weil man das im Kleinen tatsächlich ja hier und da so oder ähnlich wirklich gebrauchen kann.
Ich will nicht sagen, dass das nicht nützlich ist. Wenn die Konkurrenz aber eine Open API Spec ist, die großartiges Tooling drumherum anbietet, und auf der anderen Seite habe ich halt eben diese REST und Hypermedia Ansätze, für die es sehr, sehr wenig Tooling gibt, dann hat man halt einen schweren Stand. Ne?
Ja, bei HTTP also klar, wenn du die Möglichkeit hast, das im Kleinen tatsächlich neu zu erfinden und das da nützlich ist und sinnvoll ist und du das da einsetzen kannst, ich meine, so fängt man halt eben normalerweise ja an, man macht irgendwas Kleines und man geht nicht sofort hin, so jetzt revolutionieren wir mal irgendwie so alles, wie HTTP und APIs gemacht werden. Also, ne, du stellst das halt immer, das war ja schon, als wir unser Bierchen getrunken haben, so als so relativ praxisfern da und ich denke halt eben so, nee, das reimt sich tatsächlich mit Zeug, das ich mache und wenn ich das vorher gewusst hätte, hätte ich darüber vielleicht anders nachgedacht und das auf eine ganz andere Art und Weise konzipiert und die Dinge, die du jetzt beschrieben hast, explizit als Prozesse so verwendet und hätte mir damit viel Wurschtelei, Arbeit und Neuerfinden ersparen können.
Das ist ein spannender Punkt, weil das verdeutlicht ja auch nochmal, also REST ist halt ein Architekturstil, der sagt nichts darüber aus, dass das mit HTTP passieren muss, der sagt auch nichts über JSON oder sonst irgendwas, ne? Das ist ein sehr, sehr High-Level-Architekturstil für verteilte Systeme. In der Praxis spielt der eigentlich nur im Kontext vom Web eine Rolle. Und im Web sind das halt die Protokolle und Technologien, mit denen man arbeitet. Aber rein theoretisch kannst du REST halt auch auf Basis ganz anderer Technologien machen. Ne? Du musst halt die Constraints von REST einhalten. Also du musst eine Möglichkeit haben, Dinge eindeutig zu identifizieren. Du musst ein sehr begrenztes Set an API-Methoden haben, mit denen du dann interagierst. Also das ist für mich vielleicht, das ist nochmal spannend. Hinter REST stecken so ein paar Prinzipien. Und wenn ich diese Prinzipien einhalte, dann entwickle ich eine REST-basierte Architektur.
Ja.
Das ist sowas wie, es gibt einen Client und einen Server. Die Kommunikation ist zustandslos. Die Kommunikation kann gecached werden. Ich habe ein schichtbasiertes System, wo das Frontend das Backend kennt und so weiter. Und ein ganz wesentlicher Punkt ist, ich habe ein Uniform Interface. Also ich habe eine einheitliche API. Und dahinter steckt, das ist das, was ich gerade angefangen habe aufzulisten, ich habe Ressourcen, die ich identifizieren kann. Im Web macht man das über URIs, ne, aber denkbar ist halt irgendwas anderes. Ich manipuliere Ressourcen über Repräsentation. Also das ist diese Trennung von den Datenformaten, die über die Leitung geht und das, was eigentlich die konzeptionelle, das eigentliche Konzept ist, mit dem ich interagiere. Das ist voneinander getrennt. Ich habe Nachrichten, die selbstbeschreibend sind. Also sprich, wenn ich man-in-the-middle-mäßig mich in die Kommunikation einklinke, dann kann ich mir diese Nachricht ansehen und sie in gewissen Teilen mindestens mal verstehen, weil ich weiß, wie HTTP funktioniert oder so. Also ich kann zum Beispiel die Header von HTTP auslesen und kann dann Dinge cachen. Das ist mit selbstbeschreibenden Nachrichten unter anderem gemeint. Und das Letzte ist halt, ich nutze Hypermedia as the Engine Application State. Darüber hatten wir ja gerade gesprochen. So, und wenn ich ein System gestalte, was nach diesen Designprinzipien funktioniert, dann mache ich REST. Ob ich das mit HTTP oder irgendwelchen anderen Protokollen mache, ob ich das mit JSON oder irgendwelchen anderen Formaten mache, das ist erstmal total egal. In der Praxis ist es halt so, ne? Aber denkbar ist natürlich, das nicht zu tun. Und dahinter, das ist natürlich dann auch für mich der Mehrwert. Also wie gesagt, in der Praxis hat das Ganze für mich, es ist super, das zu wissen. In der Praxis wende ich das alles so ganz konkret sehr, sehr selten an. Aber das heißt ja nicht, dass die Konzepte, die dahinter stecken, nicht total interessant und wertvoll sind, weil es sind halt Designprinzipien. Ne? Also das sind Designprinzipien, die sich auch auf andere Kontexte übertragen lassen. Was du zum Beispiel beschrieben hast mit dem Local Storage, dahinter könnte man jetzt den Tolerant Reader zum Beispiel sehen, ne? Dass man sagt, die Softwarekomponente, die diesen Zustand aus dem Local Storage wieder ausliest, ist halt so gestaltet, dass sie sehr vergebend gegenüber Fehlern in den Datenstrukturen ist. Ne? Und so kannst du halt diese verschiedenen Prinzipien auch unabhängig voneinander anwenden, um bestimmte Ziele zu verfolgen.
Ja, genau. Das Wichtige ist ja halt eben immer, wenn man sich sowas drauf schafft und das irgendwie dann so, alles theoretisch und die Realität passt ja nicht so, lohnt sich ja trotzdem zu durchdenken, was denn alles möglich wäre, wenn es so funktionieren würde, um sich dann die richtigen Inspirationen daraus zu picken für, wenn man es dann mal im Kleinen doch so oder zumindest so ähnlich umsetzen möchte. Ne? Allein schon, um sich halt so Sachen wie dir das Vokabular zu leihen, um halt so zu sagen, aha, es gibt diesen Begriff Content Negotiation zum Beispiel und das ist ja im Prinzip genau, was ich hier jetzt mache, wenn ich jetzt rausfinde, ist das, was im Local Storage da jetzt liegt, nacktes JSON oder ist es gezippt? Und dann muss ich halt eben verhandeln und gucken, was mache ich mit dem Content?
Wenn ich jetzt zum Beispiel vor der Entscheidung stehe, wie gestalte ich mein Frontend? Nutze ich ein Single-Page-Applikation-Framework oder nicht? Nutze ich so richtig krasse Ansätze wie zum Beispiel React Server Components oder gehe ich mega oldschool mit Timeleaf, also irgendeiner serverseitigen Template-Sprache und ein bisschen Web-Components beispielsweise. Ne? Das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, wie ich Architektur im Frontend machen könnte. So. Und um diese Entscheidung zu treffen, ist es halt wichtig zu wissen, was möchte ich denn erreichen? Ne? Welche Qualitätsziele verfolge ich? Und dann gibt es eben diese verschiedenen Designprinzipien, die relativ universell sind, die halt auf verschiedene dieser Ziele einzahlen. Ne? Und wenn ich irgendwas Langlebiges, Interoperables will, dann hilft es mir halt, mich an den Designprinzipien von REST beispielsweise zu orientieren. Wenn es zum Beispiel total wichtig ist, dass ich sehr, sehr präzise und sicher arbeite und wenn irgendwas nicht stimmt, dann ist es viel wichtiger, dass ich einen Fehler werfe, als dass sich das System noch irgendwie rettet aus Gründen, keine Ahnung, in welchem Kontext das vielleicht relevant sein könnte, dann muss ich halt andere Prinzipien anwenden. Ne? Dann hilft mir so ein Tolerant Reader-Prinzip wahrscheinlich nicht, weil da natürlich immer noch ein Restrisiko da ist, dass das, was da reininterpretiert wird, am Ende doch nicht das ist, was ich haben wollte. Ne? Also Stellt euch ein HTML-Dokument vor, wo irgendwie das Ende fehlt, wo irgendein Tag nicht ordentlich geschlossen ist. Das kennt ihr auch, dann ist das Layout plötzlich total zerschossen. Es wird immer noch irgendwas angezeigt und das ist cool für den Nutzer, der das vielleicht noch lesen kann. Aber wenn Präzision oder Korrektheit, ist eigentlich das Qualitätsmerkmal, wenn Korrektheit extrem wichtig ist, dann ist das wahrscheinlich nicht der richtige Ansatz. Da muss ich mich wahrscheinlich, also ich habe ein schönes Beispiel von einem Kollegen, die machen so Reports, ist im Bereich Luftfahrt. Da geht es ich weiß gar nicht genau, worum es da geht, um ehrlich zu sein. Der wesentliche Punkt ist aber, die bauen eine Applikation, wo man sich eben so Reports ausgeben lassen kann über irgendwelche Flugzeugwartungsgeschichten. Und warum auch immer, die brauchen das im PDF. Wahrscheinlich, weil Luftfahrtbundesamt das in dem Format will oder sowas. Und die sind lange Zeit so gefahren, dass sie gesagt haben, wir haben hier eine HTML-Seite und wir nutzen einfach den PDF-Drucker, der irgendwie im Browser drin ist und damit soll der User das halt ausdrucken. Und die haben immer wieder Probleme bekommen, weil irgendwas nicht genauso aussah, wie es aussehen sollte. Es hat eigentlich nicht aufgehört. Also sie waren eigentlich immer nur dran, diese PDF-Rendering-Probleme zu lösen, weil Leute unterschiedliche PDF-Drucker hatten. Oder teilweise konnten sie die Probleme dann auch nicht nachvollziehen. Ne? Also warum das jetzt bei dem einen User anders aussah als bei dem anderen. Und die Lösung war am Ende, dass sie gesagt haben, gut, dann bauen wir diese PDFs halt doch selber. Also wir haben zwar schon das Rendering auf der Webseite, in HTML, weil im Browser soll man es halt auch sehen können, weil man sich da diese Reports eben zusammenstellt. Aber das eigentliche Generieren dieses Reports in ein langlebiges PDF quasi, das machen wir nicht auf Basis der Website, sondern komplett unabhängig davon. Jetzt ist der Trade-off halt, ich habe die Implementierung leider zweimal, aber dafür habe ich eine sehr präzise Implementierung, die eben sehr korrekten Output erzeugt. Das ist dann halt leider der Trade-off, den ich da eingehe. Ne? Jetzt ist der Kunde zufrieden.
Und darauf kommt es doch am Ende an.
Ja, das ist übrigens auch noch ein spannender Aspekt. Wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, warum so viele per Default auf so Single-Page-Applikationen und relativ komplexe Technologien setzen. Ich glaube, ein ganz wesentlicher Aspekt dabei ist auch Developer-Experience. Also du hast halt super Tooling rund um diese Technologien. Also ich habe irgendwelche Dev-Tools, ich habe Code-Generatoren, ich habe ein riesiges Ökosystem drumherum, das es mir einfach macht, bestimmte Dinge umzusetzen. Das Ergebnis an sich ist relativ komplex. Ne? Also dafür muss man dann nur in die Node-Modules schauen oder so und kriegt halt jeden Montag von Renovate-Bot irgendwie so eine Liste an Dependencies, die ich aktualisieren muss. Das ist wieder das Trade-off. Aha. Aber die Developer-Experience, die ist halt erstmal sehr gut, ne? Also ich habe in meinem Code...
Warte mal. Gehört nicht dieses Aktualisieren von diesen Dependencies mit in die Developer Experience rein? Und ist das dann gut?
Ja, das kann man also so sehen, ja.
Ich hab just heute...
Wenn man es macht, ne? Wenn man es macht. Es kann ja auch sein, dass man es einfach wegignoriert, wenn man keinen Renovate-Bot im Projekt hat. Da sinkt die Developer Experience definitiv, ja.
Also ich habe halt just heute was drüber geschrieben, dass Developer Experience halt eben so, da sind halt so viele Sachen drin, die eigentlich Kosten sind, wenn man es genau nimmt, oder die sozusagen als normal hingenommen werden. Das ist halt so, wie wenn du die Straße runtergehst und irgendwie so meinst, das sähe normal aus, aber dir fällt halt nicht wirklich auf, dass alles komplett mit Autos vollgestellt ist, weil das halt eben normal ist, aber eigentlich könnte man auch sich eine Welt vorstellen, wo das nicht normal ist. Und so ähnlich ist das halt irgendwie mit diesen ganzen Dependencies und ist irgendwie langsam und ich kann nicht einfach irgendwie auf F5 drücken und dann sehe ich was neu, sondern der TypeScript-Compiler nimmt sich erstmal 5 Minuten Auszeit. Das wird dann einfach so als normal eingepreist, aber wenn man sich mal wirklich irgendwie am Riemen reißt, könnte man auch zu der Erkenntnis kommen, warte mal, ich habe meine Baseline komplett verschoben und das, was ich für gute Developer-Experience halte, kommt eigentlich mit einer ganzen Sache Kram daher, den, wenn ich es mal ernst nehme, eigentlich gar nicht so gut ist und eigentlich muss man das dann mit einpreisen.
Ja, glaube ich auch. Ein anderes schönes Beispiel, ich traue mich nicht, das zu sagen, weil wie viele Leute hören das und wie viel Feedback bekomme ich dann in den Kommentaren?
Niemand hört das und wir haben keine Kommentare, also hau raus. Okay, ja, gut.
Ich glaube, also GraphQL ist ein Beispiel für eine Technologie, die sehr interessant ist, glaube ich auch sehr mächtig ist, wo aber der Trade-off, glaube ich, häufig nicht so betrachtet wird. Also auch auch da, GraphQL ist zum Beispiel eine Technologie, mit der du viel Verantwortung in den Client verlagerst. Ne? Dadurch, dass du das Caching dann über eine GraphQL-Client-Library abdecken musst, dadurch, dass der Client selber entscheiden kann, welche Daten er wie lädt und so weiter. Also das kann ein valider Trade-off sein. Ne? Aber ich bezahle das eben zum Beispiel damit, dass ich eben nicht mehr einfach nur Requests ans Backend mache, also einfach ein Fetch-Request, sondern dass ich eben einen GraphQL-Parser brauche, der meine Query parst und so weiter. Und ich zahle dafür auch in der Infrastruktur, in der Sichtbarkeit. Also wenn ich eine klassische HTTP-API habe, das ist wieder diese Observability eigentlich, dann kann ich beispielsweise in meiner Log-Infrastruktur sehe ich die verschiedenen Endpunkte, welche Statuscodes sie haben und welche Methoden sie angesprochen wurden. Ne, also ich sehe genau, wie die unterschiedlichen Requests da reinrattern. Wenn ich mit einer GraphQL-API arbeite, dann habe ich wahrscheinlich zwei verschiedene URLs da drin, eine URL da drin stehen und maximal zwei verschiedene Fehlercodes. Das heißt, es ist für mich plötzlich anhand der Logs nicht mehr so einfach sichtbar, was in dieser Netzwerkkommunikation passiert. Das kann ich dann wieder mit mehr Technologie wahrscheinlich irgendwie lösen. Ne? Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf Azure, also der Cloud-Plattform unterwegs bin und dann Application Insights nutze, das ist so die Observability-Lösung von denen, da habe ich die Möglichkeit nicht. Und dann habe ich plötzlich zwar eine tolle Developer-Experience und viel Verantwortung im Client, was ich vielleicht will, weil ich mich mit meinen Backend-Entwicklern nicht verstehe oder was auch immer, oder weil die vielleicht gar nicht in meinem Team sind, aber ich bezahle es dann zum Beispiel im Betrieb dahingehend, dass es schwieriger ist, Probleme zu analysieren. Ne? Also, dass ich zum Beispiel nicht die Lösung meiner Cloud-Plattform nutzen kann, um verschiedene Fehlerkategorien so ohne weiteres zu identifizieren.
Ja, und GraphQL scheint mir sowas zu sein, wo sich diese Bewertung des Preises in, sagen wir mal, der letzten Zeit dann doch ziemlich stark verschoben hat. Also irgendwie schien mir das relativ plötzlich vor einigen Monaten passiert zu sein, dass irgendwie alle möglichen Leute schreiben, irgendwie GraphQL considered harmful und wir nutzen das nicht mehr und wir bauen das aus und so. Während das vorher für mich lange Zeit irgendwie auch so ein, das macht man halt so, auf Open-API-Niveau so ein bisschen war, wo das wirklich irgendwie so einfach für viele Leute die Go-To-Lösung war und irgendwann hat es plötzlich plonk gemacht und jetzt finden es alle irgendwie nicht mehr so gut, ohne dass, soweit ich das mitbekommen habe, sich an GraphQL an sich oder an der Weltlage so insgesamt sich irgendwas geändert hat.
Vielleicht zeigen sich die Schmerzen erst nach einiger Zeit.
Ne? Also das kann gut
man
sein.
Ja, häufig, dass so am Anfang ist man so eine Honeymoon-Phase und das ist natürlich auch toll. Ich befolge so ein Tutorial und es funktioniert out of the box und ich kriege eine Code-Completion und ich habe plötzlich viel mehr Möglichkeiten irgendwie so. Ne? Also wir sind ja auch alle irgendwie Techies, wir finden das ja auch geil. Ne? Also ich arbeite ja auch gerne mit den Technologien, so ist das ja nicht. Ne? Und dann irgendwann kommst du so. Also das ist dann so das Hello World Beispiel, ne? Also die einfachen Sachen sind dann halt auch einfach. Und wenn es dann irgendwann aber so in die Edge Cases kommt oder wenn es irgendwie plötzlich nicht mehr skaliert, weil ich am Anfang Dinge falsch gemacht habe und jetzt habe ich nicht mehr die Möglichkeit, sie zu revidieren, wenn mein API Design vielleicht nicht für das taugt, was ich eigentlich machen möchte. Und jetzt ermöglicht es mir dieses Tool. Da spreche ich jetzt vielleicht nicht speziell über GraphQL, ne? Aber jetzt ist es halt dadurch plötzlich völlig sehr aufwendig geworden, das zu ändern. Dann tritt halt so langsam der Schmerz ein, ne? Oder der Schmerz tritt bei anderen Leuten das ein. Das kann ja auch passieren. Also, dass ich zwar immer noch der absolute GraphQL-Verfechter bin, aber jetzt habe ich drei neue Kollegen ins Projekt bekommen. Zwei fangen gerade erst an zu programmieren und der dritte, der ist Hypermedia-Fan, sage ich mal. Dann kann der Schmerz halt vielleicht bei denen liegen, ne? Also, das bei solchen Dinge spielen organisatorische Aspekte ja auch immer eine ganz große Rolle. Also wir hatten es ja vorhin auch drüber, was für Entwickler sind eigentlich bei mir im Team. Das hat natürlich auch einen Einfluss auf die Technologie. Und andersrum will ich mir aber eigentlich die Technologie auch nicht immer von den Skills meiner Mitarbeiter diktieren lassen. Ja, also da muss man irgendwo, glaube ich, den Mittelweg finden und rausfinden, was ist ein gangbarer Weg. Bringe ich meinen Kollegen vielleicht neue Konzepte und Ideen bei? Muss ich vielleicht weitere Leute einstellen, die mich irgendwie dabei unterstützen? Oder stecke ich in meinen eigentlichen Zielen zurück und kriege vielleicht nicht die hübscheste, performanteste Anwendung, aber es reicht halt, weil es vielleicht nur für Sachbearbeiter in meinem Unternehmen ist, die jeden Tag ins Büro müssen, so, ne? Und niemals auf einem mobilen Gerät drauf arbeiten oder was auch immer. Also da können ja unterschiedlichste Anforderungen mit reinspielen. Fachliche Anforderungen, Qualitätsanforderungen, der ganze organisatorische Komplex drumherum, wie viel Zeit habe ich, wie viel Geld habe ich. Aber all das ist ja umso mehr ein Grund, warum es nicht die eine Lösung gibt, ne? Also warum nicht eine Technologie, ein Framework das Mittel der Wahl für alle meine Probleme ist.
Das ist wohl wahr.
Und das ist ja auch das, was ja auch eine spannende Challenge ist. Also bei dir ja sowieso, der du ja in Firmen gerufen wirst, um da so ein bisschen Struktur reinzubringen. Also diese ganzen Überlegungen, die ja irgendwie dieses magische Dreieck mit dem, wo man nur zwei Sachen haben kann von den dreien. Genau, also das so auszutarieren, und das ist natürlich immer so, dass manchmal klappt's und dann ist es cool so, und dann, und manchmal trifft man halt so die falschen Annahmen oder aus irgendwelchen Gründen, und dann klappt's halt
nicht. Ich glaube, das Wichtige ist, dass man das bewusst und explizit macht. Also, dass man nicht einfach drauf losentwickelt, vor allem dann auch als Team einfach drauf loslegt und dann in einem Jahr stellt man fest, Mist, jetzt sind wir irgendwo gelandet, wo wir gar nicht sein wollten, sondern dass man halt sich eben über seine Ziele im Klaren ist, dass man als Team entscheidet, wie wollen wir diesen Herausforderungen begegnen, welche Technologie oder welche Entscheidungen generell treffen wir, um dahin zu kommen, die idealerweise dokumentiert. Da gibt es zum Beispiel den Mechanismus von Architecture Decision Records, wo du halt so dich auf ein Schema einigst, wie du solche wichtigen Architekturentscheidungen festhält. Und dann heißt das ja nicht, dass das alles in Stein gemeißelt ist. Ne? Aber es verhindert einmal, dass immer wieder dieselben Diskussionen geführt werden. Dinge werden dann halt mal entschieden. Und wenn du in dieser Entscheidung auch dokumentierst, warum so entschieden wurde, dann kann man diese Entscheidung revidieren, wenn sich diese Rahmenbedingungen halt geändert haben. Ne? Also wenn neue Erkenntnisse beispielsweise da sind oder wenn sich die Anforderungen geändert haben. Und dann ist es ja auch okay, wenn man diese Entscheidung dann eben nochmal neu trifft nach einiger Zeit. Dann kann es vielleicht teuer werden, aber daraus lernt man dann eben auch, macht man es vielleicht im nächsten Projekt besser. Oder so, am Ende trifft man halt bewusstere Entscheidungen. Und ich glaube, das ist für alle Beteiligten sinnvoller. Das hilft dir als Entwickler auch, wenn in Diskussionen gegenüber anderen Stakeholdern. Also zum Beispiel diese lästige Diskussion, Refactorings sich quasi bezahlen zu lassen, sondern ich glaube, es ist wenig zielführend, wenn man sich beispielsweise mit seinem Auftraggeber oder seinem Product oder was auch immer darauf einigt. So, und jetzt machen wir mal zwei Sprints lang nur Refactoring, weil wir so viele technische Schulden angehäuft haben. Am Ende werden beide Seiten, glaube ich, nicht glücklich sein, weil ich am Ende doch nicht so viel refactoren konnte, wie ich wollte. Und mein Product Owner ist unglücklich, weil er eigentlich keinerlei fachlichen Mehrwert bekommen hat. Also er hat immer noch dieselbe Applikation am Ende. Und es ist viel hilfreicher, wenn man sagt, okay, wir als Team gemeinsam haben uns ja darauf geeinigt, dass wir eine Applikation bauen wollen, die diese Eigenschaften aufweist. Und wir können jetzt hier zum Beispiel durch messbare, also durch irgendwelche messbaren Aspekte, Performance ist ein einfaches Beispiel, aber es gibt ja auch Metriken, um zum Beispiel wie bestimmte Arten von Softwarequalität zu messen oder wie lange dauert es, neue Features zu entwickeln. Auch das sind ja Dinge, die man irgendwie quantifizieren kann. Und auf der Ebene kann man ja eben als Team auch drüber reden und sagen, so, diese Ziele, die wir uns mal gesetzt haben, die halten wir nicht mehr ein. Und was müssen wir denn jetzt machen, um diese Ziele wieder einzuhalten? Und dann hat man eben keinen generischen Refactoring-Sprint, sondern man hat einen Sprint, der darauf abzielt, diese Zahlen quasi zu verbessern. Ne? Also das, dann ist es auch für den Menschen, der das Ding am Ende irgendwie finanziert oder verantwortet, viel, viel greifbarer, welchen Mehrwert er bekommt. Wenn er weiß, okay, wenn am Ende das Ergebnis ist, dass danach Features wieder schneller kommen, dann bin ich ja vielleicht bereit, diesen Invest zu tätigen. Und nicht irgendwelche sehr abstrakten Code-Metriken, die nur Entwickler halt irgendwie toll finden. Ne? Also ein Product Owner interessiert sich wahrscheinlich nicht wahnsinnig viel für zyklomatische Komplexität oder Testabdeckung. Aber er interessiert sich dafür, dass Features halt vielleicht wieder schneller entwickelt werden können oder dass nicht so viele Probleme in Produktion auftreten.
Ja, das macht sowieso Sinn, das auch mal so zu verdeutlichen, warum Refactorings und technische Schuld abbauen sinnvoll sind. Da gibt's ja auch so schöne Graphen, die so zeigen, im Endeffekt, wenn du das nie tust, dann steigt halt einfach die Fehlerquote immer höher und auch die Dauer, die du an irgendwelchen neuen Features sitzt, bis es halt einfach irgendwann nicht mehr
zu handeln ist. Da gibt es ein schönes Buch von Carola Lilienthal. Die Das heißt, langlebige Softwarearchitekturen. Und in dem Eingangs- oder in dem ersten Kapitel, glaube ich, wird genau das beschrieben, was du gerade erzählt hast, auch mit einer wunderbaren Grafik und auch teilweise Beispielen, die das irgendwie untermauern. Ja. Und in dem Buch beschreibt sie halt, wie man eben genau solche Anwendungen, die eben in diese Falle geraten sind, wie man da wieder rauskommt, also wie man überhaupt erstmal schafft, das zu quantifizieren, wie man schafft, diese Probleme zu identifizieren und dann eben auch Strategien zu entwickeln, um aus der Nummer wieder rauszukommen.
Ja, spannend. Das hatte ich noch nicht, aber das sind ja meistens so Projekte, wo man am liebsten, wo man dann lieber wegläuft, wo man sagt so, nee, so, das rette ich nicht mehr, das könnt ihr mal schön alleine machen.
Also mit Sicherheit eine Typsache. Ich finde das eigentlich recht interessant. Das Problem ist in der Regel, dass ich häufig gar nicht das Mandat dafür habe. Also wenn ich dazu geholt werde, dann ist es häufig eher so, wir haben da eine Deadline und bis dahin müssen die Features fertig werden oder sowas. Ne? Und dann kommt man dahin und sagt so, ja,
die Haube
ich
auf
weiß und dann wohl, warum ihr Probleme habt, diese Deadline zu erreichen und mehr Beraterfleisch drauf werfen, kann euch vielleicht da irgendwie über diese Ziellinie retten, aber was dann danach passiert, ist dann vielleicht nochmal eine andere Frage. Ne? Und genau in dem Kontext ist es dann halt wichtig zu sagen, okay, wir arbeiten irgendwie dran, diese Deadline beispielsweise zu erreichen, aber parallel arbeiten wir mal auf, so warum wir eigentlich hier, also was für Probleme wir haben, warum das für dich vor allem auch ein Problem ist, lieber Projektleiter, Auftraggeber, wer auch immer. Und für die Phase nach dieser Deadline müssen wir uns dann halt überlegen, wie wir nicht wieder in diese gleiche Situation kommen. Ne? Und wenn man auf die Weise es schafft, sich dieses Mandat zu erarbeiten, auch tatsächlich grundsätzlich was zu verändern und nicht einfach nur neben der eigentlichen Feature-Entwicklung noch versuchen, so ein bisschen was zu retten, dann kann das durchaus Spaß machen, weil man dann auch ein bisschen mehr den Freiraum hat, das zu machen. Aber da wird es dann auch häufig für Entwickler auch ungemütlich, weil es dann so in Richtung BWL geht. Ne? Also was, da muss man ja quasi quantifizieren, ob der Aufwand, den man reinsteckt, also in meinem Fall ist es ja dann, ich habe einen Stundensatz und dieser Stundensatz muss dann ja irgendwie auch am Ende gerechtfertigt, also das, was ich quasi dem Kunden am Tag koste, das muss ja dann irgendwie auch im Mehrwert am Ende aufschlagen für den Kunden. Und das ist dann schön, wenn ich 3 Monate irgendwie so eine Applikation refactor und die am Ende ein bisschen mehr wartbar ist. Wenn sich das aber niemals amortisiert, dann kann es halt auch sein, dass man es vielleicht lassen sollte. Ne? Und das ist natürlich der Teil, der dann teilweise sehr schwer zu verargumentieren ist oder sehr schwer. Also es ist halt anstrengend, so ein Business Case zu machen. Ne?
Auch zu messen generell. Ne? Ja.
Ja.
Ja, ich finde nur, das sind so meistens Sachen, die brauchen halt einfach sehr, sehr viel Zeit, bis man sich da reingedacht hat und bis man dann alles aufgearbeitet hat. Und dann geht das ja meistens einher oder dann ist es immer ein bisschen schwierig, so gleichzeitig noch neue Features reinzubauen, während man eigentlich refactort. Und irgendwie sind dann alle unzufrieden, dass es so überraschend lang dauert. So, das sind immer so ein bisschen anstrengende Voraussetzungen.
Ja, und Ich als Entwickler fühle mich dann auch, also gerade wenn ich in einen neuen Projektkontext reinkomme und dann sehe ich zum Beispiel, dass es keinerlei Tests gibt und jetzt soll ich Features in eine Software einbauen, die ich nicht kenne, die vielleicht auch sehr gewachsen ist, wo ich die Zusammenhänge noch gar nicht verstehe, dann fühle ich mich halt auch sehr unsicher. Ne? Und in der Web-Anwendung hast du natürlich immer den Vorteil, du kannst irgendwie durchklicken, aber je nachdem, wie sauber oder unsauber die Applikation geschnitten ist, kannst du ja auch irgendwelche Seiteneffekte haben, die du gar nicht auf dem Schirm hast. Ne? Und dann fühle ich mich, also ich komme da rein und ich möchte dann natürlich auch kompetent erscheinen und irgendwie also einen guten Eindruck hinterlassen, sage ich mal. Ich möchte, dass der Kunde denkt, dass ich das Geld wert bin, das ich ihm halt koste. So. Und wenn ich dann aber im Prinzip meine Features da entwickle und links und rechts fällt ständig irgendwas um, dann fühlt sich das halt nicht gut an. Ne?
Klar.
Das kann man natürlich immer argumentieren und so weiter und das ist, glaube ich, dann auch eher das persönliche Empfinden, aber das zehrt dann schon an der eigenen Zufriedenheit. So, ne?
Ja, es kommt ja auch immer ein bisschen auf die, ich sag mal so, die Reife und Professionalität des Kunden selbst an. Also das steht und fällt ja auch einfach mit den Kunden. Also es gibt Kunden, die haben da einfach gar kein Gefühl für, keinen Plan und dann, da wird man dann vielleicht auch nicht glücklich und dann gibt es eben Kunden, die schon viele Projekte sozusagen haben umsetzen lassen, die das alles schon mal gesehen haben und die das
schon mal ein Projekt gemacht haben.
Ja, genau.
Ja, also das, ich habe noch nicht bei vielen Firmen gearbeitet. Ich habe vorher bei einem relativ großen magentafarbenen Konzern gearbeitet, auch als Dienstleister. Da habe ich mich damals noch nicht so als Berater.
Bitte? 1&1 dann, ne?
Ja, ja, genau. Ich wusste nicht, dass 1&1 auch ein Beratungsgeschäft ist, aber ja. Also in dieser riesen Unternehmenshierarchie in so einer Tochter-Tochter-Firma quasi. Darüber kenne ich Peter übrigens auch. Der war da damals nämlich als Trainer mal unterwegs. Mhm. Und da habe ich mich damals noch nicht als Berater gesehen. Also, oder ich war faktisch keiner, aber ich war der Softwareentwickler für halt Kundenprojekte. Und das, da war ich relativ, also da habe ich nicht eng mit dem Kunden zusammengearbeitet. Also da waren dann, das war sehr, sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt, aber ich war da beispielsweise in Projekten, wo einfach haufenweise wirklich so klassische Oldschool-Anzugberater waren, die irgendwie Zeug aus dem Kunden rausgezogen haben, Fachkonzepte geschrieben haben. Da hat sich vielleicht irgendjemand auch die Mühe gemacht, das irgendwie in User Stories zu schneiden, und dann wurden die halt in die Entwicklung geworfen. Und dann haben wir da halt irgendwas runterentwickelt, ohne dass ich irgendwie engen Kontakt zum Kunden gehabt hätte. Und das lief nicht gut. Ne? Also in dem Unternehmen gibt es auch Projekte, die gut laufen. Ich will nicht darüber schimpfen. Aber das konkrete Projekt lief halt nicht gut. Wir haben dann, glaube ich, nicht was gebaut, was der Kunde am Ende wirklich, was ihm wirklich geholfen hat. Und was jetzt bei Holisticon, da bin ich jetzt seit 5,5 Jahren oder so, was mir da sehr gut gefällt, ist, dass wir eine sehr authentische und ehrliche Beziehung zum Kunden haben. Das heißt, wenn ich zum Kunden gehe, dann bin ich nicht einfach nur da, um da Dinge wegzuprogrammieren. Das ist nicht unser Selbstverständnis, sondern ich bin halt da, um ihn zu beraten. Ne? Also er kauft mich ja nicht als Softwareentwickler ein, er kauft mich als Berater ein. Das heißt, mein Ziel ist es eigentlich, dem Kunden zu helfen, sein Softwareprojekt erfolgreich durchzuführen. So. Dazu kann gehören, dass ich Dinge für ihn entwickle. Dazu kann auch gehören, dass ich gemeinsam mit den Softwareentwicklern des Kunden Dinge entwickle. Das kann auch manchmal dazu führen, dass ich gar nicht so viel entwickle und vielmehr dem Kunden dabei helfe, ein Softwareprojekt durchzuführen. So. Wenn ich von ich rede, dann meine ich natürlich generell meine Kollegen. Ich habe schon den Schwerpunkt Software, Frontend, schon Frontend-Architektur. Aber man kommt nicht drum rum, immer auch mal wieder mindestens mal die Hand zu heben, zu sagen, so das, was da gerade irgendwie im Anforderungsmanagement läuft, das fühlt sich nicht gut an. Oder die Art und Weise, wie wir unseren Entwicklungsprozess gestalten mit vielleicht agilen Ansätzen oder so, das klappt nicht so richtig. Ne? Also das halt sind so die Beratungsaspekte abseits von der Softwareentwicklung, die da natürlich auch mit reinspielen. Mhm. Und das funktioniert ja, eigentlich nur dann gut, wenn du eine Vertrauensbeziehung zu dem Kunden aufbaust. Weil dann kannst du ihm auch die Wahrheit sagen und trotzdem in Anführungszeichen Freunde bleiben. Ne?
Ja. Ja, das hört sich doch alles gut an.
Ja. Und, aber ich glaube, das ist auch ein anderes Thema. Ja, jetzt kommen wir von Webarchitektur weg.
Ja. Genau. Aber das macht ja nichts. Wir haben ja sowieso heute so ein bisschen philosophiert und sind ja gar nicht irgendwie, wir haben ja über eigentlich viele verschiedene Themen und Aspekte so gesprochen.
Also ich bin mal gespannt, was für einen Titel ihr für die Folge findet.
Ja, was für einen Titel machen wir, Peter?
Wie nennen wir das? Ich wollte einfach den Titel akademisches Data Fetching und praktische Softwarearchitektur ergänzen.
Das hört sich so an wie so ein Buch, das so irgendwo im Schrank steht in der Universität.
Mit einem Vogel vorne drauf oder so.
Ja, mehr wie das, wie so eine Large Language Model Kollision. Man nehme zwei Konzepte, die nicht zusammengehören so richtig, aber irgendwie verwandt sind, und manche sie zusammen.
Oh, das ist aber eine gute Idee. Wir könnten hier, okay, wir brauchen das Transkript, und dann stecken wir das wiederum in LLM und fragen das, welchen Folgentitel würdest du vergeben?
Nee. Komm, random sein können wir selber. Also es ist okay. So, ich finde immer so Large Language Model mit irgendwie Input füttern und dann den Output nehmen und dann sagen, das ist das Ergebnis, finde ich halt immer so ein bisschen kurz gesprungen. Da muss irgendwie mehr kommen. Das ist sonst zu faul.
Okay.
Dann so, das ist
Large Beta Model hier.
Bitte. Nein, der Rest ist halt wirklich nur so irgendwie, das ist ja sonst nur mehr von diesem Spam, von diesem generierten Spam, weil du ja nichts machst damit. Du stockst das ja nur rein und dann kommt da nichts irgendwie Interessantes raus.
So. Ja, wieso? Wir haben das so alles eingesprochen jetzt. Unser Part ist erledigt. Den Rest muss jetzt die Maschine machen.
Ja, das ist super, aber den anderen Kram,
aus dem
Sachen generiert werden, der ist auch tatsächlich mal von irgendwem generiert worden. Das macht es nicht besser.
Ich glaube, also wenn ihr das konsequent immer machen würdet, dann wären die Titel irgendwann sehr generisch und langweilig. Na, so ein, zwei Mal funktioniert das dann ganz gut und je länger es macht, desto mehr wird das irgendwie einheitlich. Wir hatten das, Wir haben intern in Microsoft Teams so einen Bot geschrieben, der dich jeden Tag dazu auffordert, irgendwie deine Essensbestellung aufzugeben. Und dieser Text, der da gepostet wird, der wird auch über irgendein Large Language Model quasi generiert. Der zieht sich dann immer, es gibt also bestimmte, heute ist der Tag des Baums oder was auch immer. Und auf der Basis generiert er dann immer so einen kleinen Absatz mit ganz vielen Emojis und irgendeinem lustigen Twist drin und so. Und das war dann so die ersten Wochen total witzig. Und jetzt so nach einem halben Jahr liest man es irgendwie nicht mehr, weil es einfach dann doch immer dasselbe ist. Ne? Da fehlt dann, glaube ich, der menschliche Aspekt. Und unsere Kollegin, die so das Office-Management übernommen hat, verantwortet, die hat diese Aufgabe jetzt übernommen, weil wir wegen falsch konfigurierter Ressourcen in Azure 50 Euro irgendwie im Monat für diesen Bot bezahlt haben und gesagt haben, das ist es uns nicht mehr wert. Macht sie das wieder von Hand und diese Texte sind viel, viel schöner.
Tja, wer hätte das gedacht? Wenn irgendwer sich Mühe ergibt, kommen bessere Ergebnisse raus. Wer hätte das gedacht?
Dann machen wir das auch so.
Würde ich vorschlagen.
Und bedanken uns sehr bei dir, dass du da warst und das danken dem lieben Gott, dass ihr ein Bier zusammen getrunken habt. Und du so den Weg hierher gefunden hast.
Ja, vielen Dank, dass ich da sein durfte. Es hat Spaß gemacht.
Es war super. Also wirklich Working Draft Gelaber vom Allerfeinsten. Besser hätte es nicht sein können.
Ja, fast schon so eine TypeScript-Folge, oder Peter?
Ich habe auch zwischendurch gedacht, irgendwie so Thema links, Thema rechts, Thema mittendrin, mal hier, mal da. Wir kreisen so um einen thematischen Kern, aber damit hat es nicht wirklich was zu tun.
Total also super. Ich ärgere mich natürlich tierisch, dass ich all das, was ich erzählen wollte, nicht so strukturiert und linear vorbringen konnte, wie ich es wollte. Aber wahrscheinlich ist es auch der Aufregung geschuldet.
Ja, und weißt du was? Du bist halt eben selber auch keine REST API. Ist halt so. Das
wahrscheinlich auch nicht.
So verlustbehaftetes Datenpaket, das uns da entgegengebracht wurde. Ist ja. Okay. Das können wir auch als individuelle Small Language Models auseinanderparsen und da wertvolle Informationen rausziehen und die Hörerinnen und Hörer ganz bestimmt genauso.
Ja, also wenn irgendjand dazu Fragen hat oder da gerne noch tiefer in die Diskussion einsteigen möchte, ich habe da immer Spaß dran. Ich bin mit meinem Namen auch einigermaßen eindeutig im Internet, mit einer einzigen Ausnahme, glaube ich. Also man findet mich auf jeden Fall. Haut mich gerne an, wenn ihr Bock habt, darüber zu reden.
Wir werden dich ja auch verlinken in den Shownotes.
Dann weil das macht man so im Web.
Genau, das macht man so im Web. Genau,
so ist es.
Werden die URIs, deine URIs, wenn wir da hineinstecken.
Cool.
Genau, und ansonsten dürfen die Leute auch bei uns im Community Slack auch gerne aufschlagen und dort irgendwie Feedback geben und dann würden wir dich da mit reinholen.
Ja. Genau.
Ja, wie gesagt, vielen Dank. Liebe Grüße nach Hamburg. Und
schöne Grüße zurück.
Dankeschön. Und dann geht's nächste Woche um. Ich guck mal kurz, ob ich das rausfinden kann. Ah, wissen wir noch nicht. Dann, mal sehen, was wir da machen.
Überraschung, Überraschung.
Alles klar. Danke fürs Zuhören. Bis dann. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss.
Ciao.